Okay, willst du mal wieder? Ich habe das Gefühl, ich mache so oft die Opener. Mach du doch mal wieder.
Sag einfach nur so, Manny, Manny, Manny.
Alter, ich hätte mich gerade fast an den Wein verschluckt, du Arschloch. Ja, ich würde sagen, das Intro nehmen wir. Wirklich, lass uns das einfach nehmen.
Manny, Manny, Manny.
Wenn Heavy Metal ein Film wäre, ihr eine ordentliche Portion Pilze werft und dann auf einmal Nicolas Cage in Unterhose dastehen seht. Wir reden heute über Mandy. So.
Geil. Woo. Hast du dir das vorher überlegt oder ist dir das gerade so spontan eingefallen?
Ich bin
total begeistert. Wow, mega geile Anmod. Endlich mal jemand bei Horror am Mikro, der es kann. Ja, echt. Ja, Leute, ey, schön, dass ihr auch am Start seid. Diesmal wieder, du hast gerade gesagt, Kolja, wir reden über Mandy. Und Mandy ist ein Film, der ist länger schon bei uns auf der Liste, beziehungsweise vor wann haben wir Leute aufgerufen zu sagen, über welchen Film wir sprechen sollten? Und da hat es Mandy mal wieder nicht geschafft. Das ist, glaube ich, It Follows geworden oder so.
Ja, ne? Das ist schon einige Folgen her. Und man muss dazu sagen, das ist ein Film, der taucht immer wieder in irgendwelchen Kommentaren von euch auf. Ob das jetzt bei Instagram ist oder ob das bei den Spotify Q&As ist. Erst letztens, ich glaube, vorhin habe ich in die Spotify Q&As geguckt von der letzten Folge. Und da hat jemand geschrieben, ey, super nice Folge, richtig geiler Film auch. Und dann so Klammern, Mandy ist übrigens auch immer noch ein guter Film. So, also immer dieser kleine Seitenhieb, so, wann macht ihr da nicht Mandy? Ey, denkt ihr noch an Mandy? Mandy, wie wär's mit Mandy? Deswegen, wir hoffen, dass ihr jetzt happy seid. Wir reden jetzt heute über fucking Mandy.
Voll geil, aber ich bin tatsächlich auch wirklich happy, weil das ja einer meiner kleinen oder vielleicht gar nicht mal so kleinen Liebling ist. Und ich kann sagen, ich habe den jetzt natürlich für diesen Podcast wie immer, ich bin bestens vorbereitet. Ich habe den nochmal geguckt, ja. Ihr wahrscheinlich auch. Und damit habe ich ihn, glaube ich, zum 4. oder 5. Mal gesehen. Und also das ist für mich schon vergleichsweise häufig, ja, weil dieser verdammte Film wir werden ja gleich noch drüber reden, ja. Aber der hat irgendwie echt was. Ich guck den wirklich gerne und ich freue mich auch immer, wenn ich den gucken kann. Wenn ich den Leuten zeigen kann, ist das geil. Wenn ich den für mich alleine gucken kann, ist auch sehr schön. Ihr da draußen mögt Mandy offenbar auch und deswegen ist das doch eine gute Wahl, endlich mal über Mandy zu quatschen.
Yes.
Bevor wir jetzt ganz kurz sagen, was wir neulich so gesehen haben, ich glaube, das geht sehr, sehr schnell, weil bei mir ist es ein Film und bei dir vielleicht gar keiner?
Bei mir aktuell gar nichts.
Okay, hätten wir das auch schon mal abgehakt. Wollte ich nochmal so anderthalb so kleine besondere Neuigkeiten hier mitbringen, beziehungsweise eine schöne Neuigkeit für euch und dann noch einen ganz speziellen Gruß, ausnahmsweise, das möchte ich mal dazu sagen. Wir machen jetzt mal eine ganz dicke Ausnahme. Nicht, dass das hier irgendwie so ein Wünsch-dir-was-Grußradio wird. Aber ich möchte an dieser Stelle ganz lieb einmal Chrissy grüßen, deren amerikanischer Freund Liam hört immer fleißig mit ihr unseren Podcast und versteht wahrscheinlich aber kein Wort. Aber die ist jetzt hiermit an dieser Stelle gegrüßt. Liebe Chrissy, schön, dass du uns so supportest und auch deinen Boyfriend damit reingezogen hast. Aus der Nummer kommt die jetzt nicht mehr raus. Wie gesagt, das war jetzt eine ganz kleine Ausnahme. Das wollte ich mir aber nicht nehmen lassen.
Nächste Folge dann auf Englisch.
Oh Gott, ja. Und dann hier, ey, Harald Schmidt, ne, der hat ja mal eine ganze Sendung einfach so auf Französisch gemacht. Und ich habe es bestimmt irgendwie mal gesagt, ich habe in meiner Schullaufbahn leider keinen Französischunterricht genießen können. Das heißt, stell mal vor, wie zum Kotzen das ist. Du sitzt da, so ein Dulli wie ich sitzt da im Publikum bei Harald Schmidt, hat eine Karte gekauft, ist extra nach Köln gefahren, super geil. Und dann ohne Ankündigung, einfach nur, weil er es lustig findet, hält er seine ganze verdammte Show auf Französisch. Alter, ich hätte so gekotzt.
Oh, lass es bitte mal machen. So cool. Irgendwann eine Folge einfach auf, keine Ahnung. Wir reden auch in Französisch. Ich kann zwar kein Französisch, aber das wird super.
Voll gut. Oder ich hatte in der Schule tatsächlich noch Latein und Altgriechisch. Vielleicht können wir das auch nochmal bemühen.
Hast du davon irgendwas behalten? Also wirklich irgendwas von Latein?
Ja, von Latein so ein bisschen noch, weil Latein tatsächlich nicht so schwierig ist. Also was den eigentlichen Satzbau und die Syntax und so weiter angeht, ist das nicht so hammermäßig kompliziert. Aber da scheint es halt daran, dass ich die Hälfte der Vokabeln, so im Prinzip alles vergessen habe. Also und auf Griechisch, ich weiß noch, dass Aporimata heißt Abfall. Müll. Mehr habe ich jetzt spontan nicht. Ja, mal gucken.
Jammers.
Ja, genau, Jammers. Ja, das kennen wir auch noch. So, aber sorry, wir sind schon wieder dabei, uns zu verlabern. Wie Schelme. Nein, genau. Dann hast du, das überlasse ich dir, lieber Kolja, ja, dann geil. Kannst du den Leuten noch mitteilen, was wir ab jetzt für euch haben. Es ist eine Kleinigkeit, aber ich glaube, es ist ganz nett.
Ach ja, auf jeden Fall. Denn wir haben uns überlegt, ey, Es wäre doch geil, wenn wir unserer coolen Community so ein kleines Auffangbecken und ein quasi kleines Netzwerk bieten können, wo ihr euch ein bisschen über Horrorfilme oder allgemein über Filme austauschen könnt, wo ihr auch ein bisschen mit uns quatschen könnt. Und deswegen wollen wir einen längst überfälligen Discord ins Leben rufen. Für die, die nicht wissen, was Discord ist. Das ist ein kleiner Server, auf dem ihr verschiedene Threads und Chat-Optionen habt, um halt mit verschiedenen Leuten, wie gesagt, zu quatschen. Da haben wir dann verschiedene Channel, allgemeiner Community-Chat, wo wir über die aktuelle Folge vielleicht reden können, neue Releases. Vielleicht einfach ein Channel, wo wir die neuesten Trailer raushauen, die gerade so in der Filmwelt rumkursieren. Oh, ja. Finde ich auch mal geil so, weil ich bin auch nicht jetzt immer up-to-date, was so abgeht und find's immer cool, wenn ich dann random bei Social Media irgendwas entdecke, was bald ansteht. Also, keine Ahnung, einfach so ein Discord für und von Filmfans praktisch so. Da sind wir schon lange jetzt dran am Rumdenken, wann wir das endlich mal ins Leben rufen. Und wir dachten jetzt, fuck it, warum eigentlich so lange drauf rumdenken und das hier rumliegen lassen. Deswegen bringen wir den jetzt einfach mal ins Leben. Es ist jetzt alles noch Work in Progress. Also nicht wundern, falls da vielleicht erst wenige Channel drauf sein sollten. Ja, den werden wir dann zusammen mit euch aufbauen auf jeden Fall. Und ihr werdet wahrscheinlich jetzt schon in den Shownotes von dieser Folge dann einen Link zu diesem Discord finden. Und wir werden den natürlich auch dann nochmal über alle möglichen Social-Media-Plattformen posten, damit ihr da auch beitreten könnt.
Selbstverständlich. Ey, also, und ich muss sagen, ganz im Ernst, ich habe da auch ein bisschen Bock drauf, weil ich mich kenne und ich weiß nicht warum. Also, so richtiger, echter Smalltalk oder auch über Filme zu reden, also mit realen Personen im echten Leben, mache ich auch gern, glaube ich, kann ich auch. Aber irgendwie online ist es nochmal was anderes. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es irgendwie total geil, online mich so in Chatrooms so mit Leuten auszutauschen. Ich mache das nur so selten, weil ich weiß, dass ich da immer hart auf sowas hängen bleibe. Also mein Punkt ist, wenn wir dann den Discord-Server für euch ins Leben gerufen haben, dann könnt ihr davon ausgehen, dass bestimmt Kolja und oder ich immer wieder da auch echt da wie am Start sind. Also ich werde da auf jeden Fall viel mitlesen, du bestimmt auch. Und ich sehe mich dann abends hier stattdessen. Also ich sollte wahrscheinlich Filme gucken oder irgendwie irgendwas anderes Dringendes erledigen. Aber stattdessen diskutiere ich mit euch Nerds da draußen über, weiß nicht, was erwarten wir von Terrifier 3 oder so. Also ich hab da auf jeden Fall ein bisschen Bock auf dieses Discord-Ding und deswegen lass es uns doch einfach starten. Was kann schon schief gehen, oder? Besser gemacht als perfekt. Das ist ab jetzt mein Motto.
Ich sag dir, das Ding geht in 2 Tagen in Flammen auf. Was soll schon schief gehen?
Was soll schon schief gehen, genau. Schnitt auf, alle tot. Ja, richtig cool. Also und damit wären wir eigentlich auch schon durch, was Grüße oder sonstige kleine Neuerungen angeht. Und jetzt, Kolja, du hast ja schon gesagt, du hast gar nichts gesehen seit dem letzten Mal. Nichts.
Ey, absolut überhaupt nicht. Wie gesagt, wir haben ja jetzt ein bisschen vorproduziert. Das heißt, der Abstand zu der letzten Folge ist gar nicht weit weg. Da habe ich ja erzählt, dass ich Fallout komplett durchgeschaut habe. Mhm. Und jetzt aktuell bin ich einfach sehr viel wieder an Arbeit angespannt und mache immer hier und da mal Überstunden und arbeite halt für meine ganzen kleinen Side-Projects. Oder ich schneide gerade vielleicht mal eine Horrorfolge oder gucke gerade einen Film dafür oder wie auch immer so. Deswegen, ey, ich habe Manny geguckt, ey.
Ja, yeah, stimmt, richtig.
Aber ansonsten sitze ich jetzt tatsächlich auch, wenn ich mal Freizeit habe, mal wieder abends und klimper ein bisschen auf der Gitarre rum. Das habe ich jetzt schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Und ich habe jetzt die letzten 2-3 Tage das mal wieder regelmäßig gemacht, vom Pennen gehen. Und ich habe wirklich gemerkt, wie sehr ich das vermisst habe. Weil das ist so ein richtig schönes Ventil immer für mich gewesen, um ein bisschen abzuschalten und so Arbeit sein zu lassen und einfach mal ein bisschen abzudriften. Deswegen, das tut mir gerade mal wieder richtig gut, ein bisschen einfach Musik spielen.
Ja, das klingt doch gut. Ich überlege gerade, es gibt natürlich eine Menge Horrorfilme mit Musikern drin oder Bands oder so. In den 80ern gab es ja mal so eine seltsame Welle von Horrorfilmen, wo irgendwelche satanistischen Bands dann Dämonen auf die Erde zurückgeholt haben.
Ach, ey!
Jetzt überlege ich gerade, ob es in...
Ich hab Studio 666 geguckt.
Ach, hier den Foo Fighters
Film. Den Foo Fighters Film. Das ist jetzt, wo du es gerade sagst, nämlich mit Bands und
Dämonen. Siehst du, genau. Ich wollte gerade sagen, aber irgendwas kam doch in letzter Zeit. Und jetzt, stimmt, danke, dass du das mir aus dem Munde genommen hast, das Wort. Ja, und wie fandst du jetzt Studio 666?
Also ich glaube zumindest, dass ich den noch nicht erwähnt hatte. Nee. Ich hab den ja geguckt, weil du mir den mal in Anführungszeichen empfohlen hast. Also du meintest ja mal irgendwie, der existiert und den hast du mal gesehen. Und dann war ich so, wow, what the fuck, davon habe ich ja gar nichts gehört. Und die Prämisse klang irgendwie verdammt witzig. So, also an sich hatte ich richtig, richtig Bock drauf. Ich bin auch großer Fan hier von Filmen wie Pick of Destiny und sowas, was ja bei dir nicht unbedingt so der Fall ist. Aber ich habe mir den mal angeschmissen. Ich muss leider sagen, Ich fand den sehr unterdurchschnittlich. Also der war nicht so geil, leider. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Idee dahinter verdammt witzig sein kann. So Foo Fighters wollen in so einem dämonverseuchtem Spukhaus, wollen sie irgendwie ihr neues Album aufnehmen, weil sie keine Ideen haben und versuchen dann da irgendwie von der Muse geküsst zu werden so und nehmen halt irgendwie in einem Haus auf, wo weirde Sachen passiert sind. Also die Idee dahinter ist super witzig und das klingt mega interessant und da könnte man auch, glaube ich, viel draus machen, aber irgendwie hat das für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich fand auch den Humor richtig furchtbar dämlich teilweise, so ganz, alle spielen so richtig krass drüber, aber nicht so, dass es irgendwie lustig ist. Es wirkte so manchmal so ein bisschen Kasper-Theater-mäßig, fand ich leider.
Ja, also ich weiß nicht, in welcher Folge ich gesagt habe, dass ich den geguckt habe, ich war ja auch relativ spät dran und ich hatte auch den Eindruck, da wäre irgendwie mehr drin gewesen. Vor allem ist dir aufgefallen, dass der so einen ganz seltsamen Schnittrhythmus hatte, also die Szenen, habe ich glaube ich auch in unserem Podcast gesagt, ich hätte die ganz anders angeordnet. Also das ist so weird, dass du mal eine halbe Stunde Dave Grohl überhaupt nicht mehr siehst und es geht nur noch um seine Bandkollegen und deren kleine Abenteuer.
Ja.
Und dann ist es wieder andersrum, da bist du ganz lange bei ihm und du vergisst fast, dass es ja noch andere im Haus gibt. Also ich hätte die ganze Chronologie des Films hätte ich völlig anders angeordnet. Ja, und deswegen fand ich ihn auch ganz schön holprig. Also ähnlich wie du, Prämisse ist super geil und mal wieder so ein derber, respektloser Rock'n'Roll-Horrorfilm, wo es irgendwie auch zu Blutfontänen kommt und noch nicht rumgesplattert wird und geile Musik dazu. Hätte ja eine echt coole Idee sein können, aber ja, ich fand den auch ziemlich unterwältigend, wie die Cool Kids so sagen.
Das ist stattdessen ja Mandy geworden, ne? Coole Musik und Blut.
Ja, genau, tatsächlich. Im Prinzip ist es die Brücke. Und weil die Brücke so schön jetzt von dir geschlagen wurde, mache ich ganz kurz, was ich zuletzt gesehen habe. Also zum einen habe ich bei den Fantasy Filmfest Nights hier in Hamburg Sting gesehen, den Spinnenhorrorfilm, der hier, glaube ich, erst im Juni anläuft. Du hast dich ja nicht getraut mitzukommen, du Arsch. Ich habe dir Bescheid gesagt.
Ich habe voll vergessen, dass du mich gefragt hast.
Du bist ein Alter. Wir waren auf der Gästeliste, Mann. Und ich sag dir noch Bescheid, ey, Kolja, komm noch mit und so. Ich hätte auch noch einen Platz für dich klar gemacht. Klar, ich bin Checker und so. Aber nein, der feine Herr hat es vergessen, in Anführungszeichen.
Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab's eben als Joke gesagt, aber ich hab's wirklich vergessen. Es tut mir furchtbar leid. Ich hab da echt nicht mehr dran gedacht. Mein Kopf ist momentan so voll.
Du bist ein Horst. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich deine panische Angst vor Spinnen im Film. Und deswegen hast du das mental völlig ausgeblendet. Und dein Hirn hat da einfach so einen weißen Fleck, wo die Vorführung von Sting war. Mhm. Aber um dich vielleicht ein bisschen zu trösten, du hast leider nicht so krass irre viel verpasst, denn ich und nicht nur ich, sondern auch die Leute, die mit mir drin waren, wir fanden den alle ziemlich mau. Also das ist wieder so eine Art von Spinnenhorrorfilm, der gerne so in den 80ern oder frühen 90ern gedreht worden wäre, aber weil er ja nun mal aus dem Jahr 2024 stammt, probiert er Grusel und Komik so miteinander zu mischen. Mhm. Also die Prämisse ist, dass es im Prinzip ist es eine außerirdische Spinne, die als kleine Babyspinne auf der Erde landet und dann wächst die aber rasend schnell so und snackt einen Bewohner von so einem Mietshaus nach dem anderen weg. Also ist alles nicht ganz ernst gemeint, das merkt man im Film auch an. Aber wie so oft ist auch da das Problem, die gruseligen Szenen sind nicht gruselig genug und die lustigen sind nicht lustig genug. Also der war keine neue Idee, du hast irgendwie alles schon tausendmal gesehen und die Hauptdarstellerin ist so ein 13-jähriges Mädchen und du denkst, ja, okay, lass mich raten. Und am Ende sehe ich so eine krasse Montage, wie sie sich vorbereitet und sich Kriegsfarbe ins Gesicht schmiert und noch wie so eine Super Soaker Plastikpistole in die Hand nimmt und dann so ein Durchladen und let's roll. Und genau so ist es gekommen. Und da dachte ich, oh Mann, Alter, das ist wieder so ein Fall. Da hat jemand einfach 1000 Filme gesehen, die alles selber gemacht haben. Und deswegen kopiert er nur, was er gesehen hat. Deswegen, also Sting, ohne Scheiß, also wer mal wieder Bock auf Spinnenhorror hat, dem empfehle ich nachdrücklich, entweder die Klassiker nochmal zu gucken, Mörderspinnen, Arachnophobia, meinetwegen A Rack Attack, Big Ass Spider oder Tarantula, wenn man ganz weit zurückgehen will. Und jetzt bald, von dem weiß ich aber fast nichts, kommt noch so ein Spinnending, Infested heißt das. Und ich glaube, der ist ein bisschen ernster und düsterer und gruseliger. Und ich habe irgendwie so, ich meine was gelesen zu haben, dass der ganz gut sein soll. Deswegen vielleicht lieber auf Infested warten. Sting war jetzt nicht so der absolute Hammer. Und jetzt überlege ich mal, nee, viel mehr. Und ich habe mit einer mir sehr lieben Person The Hills Have Eyes geguckt, das Remake von Alexandre Aja. Und sie kannte den noch nicht. Und also das war wirklich eine Tortur für sie und deswegen hatte ich sehr große Freude dran. Das ist also
Scheiße, das
ja. Ey, ja, ohne Scheiß, ich fand das richtig gut, weil schon im Intro, da siehst du irgendwann, ich weiß nicht, ob ihr es noch so vor Augen habt, aber da läuft ein relativ halbwegs gemächliches Intro ab zu so einer altertümlichen Fallout-mäßigen Musik und auf einmal mit so wird da so ein Foto von so einem missgestalteten Baby reingeschnitten. Und da die sich schon so erschrocken, so nach 2 Minuten, so Motherfucker. Und da dachte ich, yes, das wird sehr, sehr gut. Und also ich hatte den jetzt dann auch bestimmt, weiß nicht, über 10 Jahre nicht gesehen und hatte auch wieder großen Spaß damit. Und ich erwähne es extra deswegen, weil wir ja beim, jetzt lass mich kurz nachdenken, beim vorletzten Mal hatten wir den Ring-Vergleich, Original versus Remake. Und The Hills of Ice bietet sich vielleicht für so eine Sonderfolge auch nochmal an. Denn das ist wieder so ein Fall, da ist das Remake so, ja, kann man anbieten. Musste ich da spontan dran denken. Ja, und ich glaube, viel mehr habe ich auch nicht gesehen und deswegen können wir jetzt direkt überstarten zum heutigen Thema, zu den dem von mir extrem geschätzten, von dir vielleicht auch und eventuell auch von euch da draußen sehr geliebten Mandy.
So what you gonna do with that thing?
I'm going hunting.
So what you hunting?
It's crazy evil.
You wounds now.
Wunderschön, das lasse ich drin.
Toll.
Dieser Übergang. Ihr müsst wissen, jedes Mal, wenn wir wissen, dass wir irgendwie einen kleinen Ausschnitt einspielen, so einen Trailer oder sowas, meistens machen wir dann irgendwelche komischen Geräusche als Übergang, damit die andere Person weiß, ah ja, jetzt ist die Trailer-Passage. Und dann ist es jedes Mal so, das passiert aber drin. So, jetzt wisst ihr, was Wolf und ich für Geräusche machen. Bam.
Ja, normalerweise machen wir noch ganz andere Geräusche, aber ich habe mich jetzt noch ein bisschen zurückgehalten. Außerdem habe ich habe einfach nur probiert, den geilen Soundtrack von Mandy zu imitieren und ich finde, ich habe einen ganz guten Job gemacht.
Ja, doch.
Nein, okay, also. So, ran an die Buletten. Mandy hat ja damals, als er rauskam, 2018, also wie ein Lauffeuer hat es sich verbreitet. Da ist so ein neuer, abgefahrener Film von Panos Cosmatos. Der hatte ja vorher hier Beyond the Black Rainbow gemacht, yes. 8 Jahre vorher. Und der war ja auch schon sehr freaky und sehr surreal und sehr abgedreht und dabei aber sehr stilisiert. Und dann kam eben Mandy mit Nicolas Cage. Und Nicolas Cage hat wieder so eine schöne Ausrasterrolle bekommen, also konnte sich der mal total austoben. Und auf einmal war das so das ganz große Thema. Mandy musste man gucken. Weißt du noch, ob du dann Mandy wirklich sofort gesehen hast, als du diesen Hype mitbekommen hast, oder hast du den erst später irgendwann nachgeholt?
Ich habe den später auf irgendeiner Streaming-Plattform, glaube ich, gesehen. Oh, nein, stimmt gar nicht. Ich habe mir den direkt auf Blu-ray geholt, erinnere ich mich gerade dran.
Ah, also, nice.
Weil ich habe, das kommt selten vor, dass es mir reicht, einfach nur etwas über den Film zu hören, die Bilder zu sehen und die Prämisse zu wissen. Und das war in dem Fall von Mandy, haben diese drei Sachen irgendwie zusammengespielt. Ich fand die Shots, die ich daraus gesehen habe allein, also das Cover allein schon, irgendwie der Look vom ganzen Film, der Fakt, dass Nicolas Cage einen Charakter spielt, der auf so einem Rachefeldzug ist und mit dieser riesigen Axt/Schwert durch die Gegend läuft und so einer Kettensäge, das hat mir irgendwie einfach alles direkt zugesagt und ich habe mir den Film dann wirklich erwartend dann auf Blu-ray geholt. Also als ich dann gehört habe, so okay, der kommt jetzt endlich mal raus, weil ich glaube, das war erst so ein Ding, dass der in Amerika lief und dann hat der kein richtiges Erscheinungsdatum, glaube ich, in Deutschland bekommen oder lief zumindest nur sehr kurze Zeit. Ja, ich hatte auf jeden Fall richtig Bock und habe mir den dann auf Blu-ray direkt geschnappt.
Und wie war dann dein Eindruck? Du hast einen Film blind gekauft, mache ich ja auch manchmal ganz gerne, aber ja. Das birgt natürlich auch immer das Risiko, dass man dann total enttäuscht wird und sich denkt, Alter, wenn ich das gewusst hätte, dafür hätte ich aber jetzt keine 20 Euro ausgegeben. Aber wie fandst du ihn dann, als du ihn gesehen hast?
Es war ein wilder Mix aus, ich habe vielleicht ein bisschen noch was anderes erwartet, beziehungsweise ich hätte nicht erwartet, dass er so langsam ist, also dass er wirklich doch sehr, sehr, sehr hardcore Arzi ist. Also ich hätte irgendwie mehr einfach so einen recht klassischen Revenge-Thriller erwartet, wo er einfach durchdreht und da irgendwie, keine Ahnung, Cage-mäßig halt ganze Zeit rumschreit und was auch immer abzieht. Ich habe mir da auch vorher nicht so groß was angeguckt, weil ich mich nicht spoilen lassen wollte. Deswegen war ich dann doch ein bisschen überrascht.
Also du hast so blutigen Trash erwartet.
Genau.
So voll auf die Fresse. Ja, okay.
Wahrscheinlich mehr Trash. Ich habe halt so Bilder gesehen von dieser absurd pervers langen Kettensäge und so eine Scheiße. So. Und diesen ganzen Blutschwall. Deswegen, genau, eher Richtung 80s angehauchten Trash, so richtig knallig. Mhm. Hab aber dann doch irgendwie einen sehr artsy, langsamen Revenge-Thriller bekommen. Wo ich mich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen musste, vor allem, weil ich halt einfach so geil war auf diesen Rachefeldzug, der da gezeigt wird, war ich dann irgendwann so, boah, Alter, der, der lässt sich aber auch richtig Zeit für dieses Intro. Also so gefühlt so ein Drittel des Films ist ja echt nur Introduction von diesen Charakteren und dieser Welt und so. Und dann kommt er langsam zum Punkt. Und ich weiß noch, dass ich den dann zum Ende richtig geil fand, aber ich war jetzt nicht so komplett weggeflasht. Und dann habe ich den erstmal liegen lassen und habe den irgendwann so ein, zwei Monate später, was ich auch selten mache, dann direkt nochmal geguckt, weil ich dachte so, ach, irgendwie war der doch ganz geil. Und beim zweiten Mal gucken habe ich den viel mehr noch gewertschätzt, also wirklich deutlich, deutlich mehr. Und ich glaube tatsächlich, jetzt, wo ich den vor ein paar Tagen nochmal geguckt habe, ist der mindestens genauso geil wieder bei mir angekommen, wenn nicht sogar nochmal einen kleinen Tick mehr. Ich habe das Gefühl, so jedes Mal, wenn ich den gucke, wächst er noch ein bisschen weiter.
Ja, ey, es ist bei mir ganz ähnlich und also ich habe mir quasi den Film von Anfang an direkt mal so ein ganz kleines bisschen kaputt gemacht, fürchte ich, weil ich ihn auf meinem kleinen Scheiß-Laptop geguckt habe. Ich habe irgendwie einen Screener-Link bekommen oder einen Screener zugeschickt bekommen. Also ich habe ihn auf jeden Fall nicht im Kino gesehen oder auch noch nicht mal auf Blu-ray dann schön auf dem großen Bildschirm. Und ich dachte beim Gucken da schon, holy shit, wie geil muss dieser Film wirken, wenn ich ihn so sehen würde, wie er eigentlich gedacht war. Nämlich, man sollte ihn auf der wirklich großen Leinwand und mit einem entsprechenden Soundsystem gucken. Ja. Deswegen habe ich ihn bei der Erstsichtung, also ich fand ihn echt schon ziemlich geil, aber so ähnlich wie du, ich habe mir selber so ein bisschen Platz gelassen, da war noch Luft nach oben. Das habe ich schon beim Gucken gemerkt. Und dann hatte ich ihn irgendwann auch auf Blu-ray, natürlich habe ich ihn mir auch geholt. Und beim zweiten Gucken, da konnte ich ihn erst so richtig genießen und wertschätzen, als ich gesehen habe, wie geil die Bilder komponiert sind, als ich die Farben in knackscharfer HD-Auflösung gesehen habe. Mhm. Und als der Sound mir dann so in die Ohren wummerte, also da ist dann für mich alles zusammengekommen und ich dachte, ah, okay, jetzt habe ich Mandy das erste Mal so richtig gesehen. Also ich fand den tatsächlich in Summe dann auch wirklich echt ziemlich, ziemlich geil, ziemlich flashig. Der hat wahnsinnig viel, was er gut macht. Und eigentlich für mich hat er keine wirklichen Mängel. Aber das ist halt so ein ultra spezieller Film. Man muss ganz genau wissen, was man da kriegt. Und man muss da auch Bock drauf haben, auf dieses abstrakte, surreale, extrem überstilisierte, also im Prinzip, es ist ja eine super einfache Geschichte. Du hast das Rachefeldzug genannt. Wir sehen Nicolas Cage, er spielt Red Miller, ein Holzfäller, lebt in einer sehr liebevollen Beziehung mit eben der Jungfrau Mandy zusammen, gespielt von Andrea Riseborough. Und die haben, also sie reden nicht viel miteinander und wir kriegen jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Kontext, aber ich finde, man spürt, das sind so zwei Figuren, die sind absolut in Tune miteinander. Weißt du, die harmonieren einfach, die schwingen irgendwie, da ist irgendwas Esoterisches, da sind so zwei Seelen, die haben sich gefunden. Mandy wird eines Tages dann von ihren Kultmitgliedern und religiös verblendeten Psychopathen entführt, bei lebendigem Leib verbrannt und Red macht sich dann die zweite Hälfte des Films auf, ja, seine tote Liebe zu rächen und alle Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen, was in sehr viel Blut und Gemetzel und Tod und Zerstörung kulminiert und viel mehr passiert, also jetzt mal runtergebrochen, in der Geschichte eigentlich nicht. Aber genau, das ist mein Punkt. Aber die Stilistik ist halt so besonders, dass die auf jeden Fall den Film trägt. Und wenn du sagst, du hast was anderes erwartet, pass auf, dann gebe ich jetzt mal einen sehr tollkühnen Tipp ab. Du hast wahrscheinlich vorher dann nicht den ersten Film von dem Regisseur gesehen, oder?
Ich habe den nicht vorher gesehen, aber danach direkt.
Wirklich direkt? Hast du direkt danach?
Ich glaube so, was heißt direkt? Vielleicht ein 3 bis 4 Monate oder sowas später habe ich den gesehen. Also nach dem zweiten Mal Mandy gucken habe ich dann irgendwie so ein Interesse bekommen, den dann nochmal nachzuholen. Weil meistens, wenn ich halt so einen Film gucke und der Regisseur sagt mir nichts, aber ich finde den Look und diesen Vibe vom Film einfach richtig geil, dann ist mein erster Move direkt erstmal googeln natürlich, wie ist denn die Filmografie von der Person, so was hat der oder die Person vorher gemacht. Und dann habe ich halt gesehen, wow, krass, der hat eigentlich bis jetzt nur 2 Filme gemacht, so den einen 2010, 2018. Dann habe ich mir einfach nur ein paar Bilder angeguckt und habe halt gesehen, dass Beyond the Black Rainbow exakt auch in so einem völlig absurd stilsicherem Look eingepackt ist, was der da raushaut. Also man sieht auf jeden Fall schon, der hat einen festen Stil. So und hat man auch jetzt zuletzt gesehen bei Gemordetoros, wie ist es nochmal?
Cabinet of Curiosities.
Genau, Cabinet of Curiosity. Da hat er nämlich einen Kurzfilm gemacht, den ich auch, glaube ich, am geilsten fand von den ganzen.
Ja, so. Ich auch. Das war die beste Folge, The Viewing.
Ja, und ich habe irgendwie am Anfang, anscheinend war ich, komplett blind oder ich habe es vergessen oder es wird am Anfang gar nicht direkt in den Bildschirm reingehämmert. Aber ich habe nicht gemerkt, dass das von Cosmatos ist oder habe zumindest seinen Namen am Anfang nicht gelesen. Aber dann so nach so 2-3 Minuten war ich so, Alter, irgendwie dieser Look ist schon sehr krass Mandy. Und dann habe ich nachgeguckt, ah, okay, das ergibt Sinn. So, ich finde es immer geil, wenn ein Regisseur irgendwie so einen Wiedererkennungswert hat, weißt du? Also du guckst einen Film an und wie sich Leute benehmen, wie der Grain vom Film ist, diese Körnung zum Beispiel oder die Farben so. Und du erkennst sofort direkt, wow, das ist sein Werk so. Und das hat man halt bei seinen Sachen irgendwie direkt.
Also ich habe mir vorher noch mal ganz kurz den Wikipedia-Eintrag zu ihm also überflogen. Und da stand natürlich wenig überraschend, aber dass er als 80er-Jahre-Kind auch so in Videotheken war und ist dann gleich in die Horror-Sektion gerannt und hat sich so Filmcover angeguckt von Filmen, die er natürlich noch gar nicht schauen durfte. Und dann hat er sich immer so überlegt und sich vorgestellt, was in diesem Film passieren könnte, nur aufgrund der Cover-Artworks. Und ich meine, das ist ja so eine fast schon verlorene Kunst, also Artworks speziell für Horrorfilme in den 80ern, die waren wirklich nochmal was ganz Besonderes. Also ich weiß, jetzt spricht wieder der alte Mann kurz vor der Pensionierung, aber ich habe das Gefühl, sowas kann heutzutage einfach keiner mehr. Naja, und ich kann mir schon vorstellen, dass dann die Fantasie von so einem kleinen Jungen extrem befeuert wird. Naja, und dann, wie weiß ich, 30, 35, 40 Jahre später macht er so Filme, die so übermäßig stilisiert sind und die schon in der Realität spielen, aber überhaupt nicht so aussehen und nicht wirken wie die Realität, wie wir sie kennen. Und deswegen finde ich auch, da stimme ich dir zu, der hat echt einen ganz klaren Stil, den man sofort erkennt und sofort zuordnen kann. Aber nicht nur, dass ich den Stil an sich total wie geil finde, ich finde für mich wirkt er auch noch nicht mal wie so ein Gimmick. So, weißt du, was ich meine? Also, man hat ja so manchmal andere Regisseure. Und gerade in den letzten Jahren, das haben wir auch schon oft angesprochen, also diese 80er und mittlerweile auch so ein bisschen 90er Nostalgie, so jeder zweite Film erzählt eine furzlangweilige Geschichte, schon tausendmal gehört, aber es spielt dann in den 80ern jetzt ohne besonderen Grund. Oder dann wie in den 90ern. Aber wir alle probieren, zu so einer Zeit zurückzugucken, die sie vielleicht gerade noch so am Rande erlebt haben. Und deswegen finde ich ganz viele Filme auch überhaupt nicht authentisch. Es wirkt so aufgesetzt und man merkt nach 3 Sekunden, ja, du probierst den Stil zu imitieren, aber dir gelingt's einfach nicht. Und dann nerven mich solche Gimmicks. Dann denke ich, ey, dann hab doch die Ehrlichkeit zu sagen, ey, ich erzähle eine scheiß langweilige Geschichte und die spielt im Hier und Jetzt, weil irgendwie, also irgendeine andere Zeitebene macht da irgendwie inhaltlich auch gar keinen Sinn. Und dann wird mir das so aufgesetzt, so wie so als könnte man drauf zeigen, ach guck mal, also haben wir nicht eine tolle 80er-Jahre-Ästhetik? Und dann kommt so ein bisschen Synthie-Soundtrack und der Schrifttyp von Stranger Things und ich denke mir, oh, fuck off, ey. Mach doch mal was anderes. Und Cosmatos, der hat das so dermaßen wie alles auf 11 gedreht, dass er schon wieder komplett so seinen eigenen extrem stilisierten Stil hat. Also ich habe nicht das Gefühl, dass er sich irgendwie am Zeitgeist anbiedert, sondern der macht Filme so, wie sie ihm gefallen. Und die sind nun mal extrem, ja, wir haben das Wort stilisiert schon ein paar Mal benutzt und das werden wir wahrscheinlich auch noch sehr oft benutzen. Aber die haben halt eine extrem eigene Optik und Bildsprache und das ist unfassbar durchkomponiert und ich sehe einfach wahnsinnig gern, was er auf die Leinwand bringt. Das sieht einfach geil aus. Da freut sich mein Auge freut sich immer, wenn ich was von Panos Cosmatos sehe. Da denke ich mir, oh schön, da könnte ich mir aus jedem Bild einen Screensaver machen.
Ja, genau das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist einer dieser Regisseure oder das sind so Filme von ihm irgendwie. Jedes Mal könnte man irgendwie zwischendurch einfach den Film anhalten, das Ding ausprinten und du hast ein geiles Poster. So und gerade Mandy kann das richtig verdammt gut und auch Beyond the Black Rainbow habe ich tatsächlich vorher schon Bilder von gesehen, bevor ich überhaupt irgendwas von dem Film wusste und dachte schon irgendwie, oh, krass, cooles Artwork, so cooles Setpiece. Ich habe aber nie drüber nachgedacht, dass es vielleicht ein Film sein könnte, so als ich die random irgendwo in irgendwelchen Twitter-Posts oder sowas gesehen habe. Und das ist einfach irgendwie so ein Look, der auch irgendwas mit meinem Kopf macht. Also ich gucke da einfach gerne hin. Ich mag die Idee dahinter auch super gerne, kann mir aber auch richtig gut vorstellen, dass das so ein klassisches Ding ist. Entweder findest du das interessant und du guckst da gerne hin oder du findest es hardcore drüber und auch die Art, wie Charaktere reden in seinen Filmen. Ich weiß, es ist ein Wort, das schmeißen Leute gerne mal ganz schnell rum, aber das schrammt immer so ein bisschen an prätentiös, finde ich. So, also es kann auch manchen Leuten, glaube ich, nicht so gefallen. Aber da sind wir wieder beim Thema, genauso wie bei so einem Nicholas Winding Refn. So, den einen gefällt's halt, so wie uns, und anderen, die können damit halt absolut überhaupt nichts anfangen, sind sogar vielleicht noch genervt von dieser Art von Film.
Ja, ich würde sagen, dass Panos Cosmatos vielleicht noch ein bisschen zugänglicher und leichter verdaulich ist als so ein Refn-Film. Aber ich sehe da auf jeden Fall auch schon so Parallelen. Diese ganz klare, durchkomponierte und manchmal fast ein bisschen kühle Bildsprache, dann die extremen Kontraste, sehr, sehr satte Farben, so manchmal, du hast es auch schon gesagt, so dieses Grain, diese Filmkörnung, die einen natürlich an so Filme aus den letzten Jahrzehnten denken lässt. Also die machen schon unterschiedliche Produkte und ich glaube, die funktionieren auch als Künstler nicht komplett deckungsgleich, aber so gewisse Parallelen doch finde ich auch, dass man die mal sieht. Aber also weil ich das Thema gerne für mich mental abschließen möchte, eine ganz kurze Tangente und dann reden wir auch sofort über Mandy weiter. Aber wie hat dir Beyond the Black Rainbow denn jetzt nun gefallen im Vergleich zu Mandy? Das möchte ich nochmal ganz kurz mit dir besprechen.
Es ist schon ein bisschen her, muss ich zugeben, und ich kann mich nicht mehr an so viel Sachen erinnern. Ich weiß noch, dass es teilweise, glaube ich, recht ähnliche Themen hatte, zumindest wenn es um Trauer geht, so. Also ich habe auch irgendwo nachgelesen, dass er wohl sowohl mit Mandy als auch mit Beyond the Black Rainbow den Tod seiner Eltern irgendwie verarbeitet hat. Also, dass er das irgendwie so verpackt hat. Mhm. Dieses Gefühl von Verlust und Wut irgendwie. Aber ich bin der Meinung, dass mir der tatsächlich, er ist schon anders als Mandy natürlich, aber dass er mir ähnlich gut gefallen hat. Also ich würde ihn jetzt, glaube ich, jetzt nicht krass drüber oder drunter stellen. Hast du da eine spezielle Meinung?
Also sagen wir es mal so, hätte ich vorher nicht Mandy gesehen, hätte mir Black Rainbow wahrscheinlich noch ein bisschen besser gefallen. Also ich habe den, das ist glaube ich auch jetzt erst ein Dreivierteljahr her oder so, ich habe den ewig lang, ich weiß auch nicht, war auf einer Liste, aber ich bin nie dazu gekommen und dann habe ich ihn doch endlich mal nachgeholt und ich muss sagen, ich fand den auch ganz geil. Ich habe es ja gerade gesagt, ich mag einfach den Stil von Cosmatos und dafür, dass das sein erster Langfilm war, da dachte ich, Alter, wie man bei seinem ersten Film schon so ein Händchen dafür haben kann für Bilder und wie die mit Sound zusammen wirken und so stilsicher seine eigene Vision haben kann. Also mit einem Film hat er gleich was ganz Eigenes etabliert, was ich so in der Form wirklich noch von keinem anderen Regisseur gesehen habe. Und wir haben es ja gesagt, und seitdem erkennt man jedes Mal, wenn der einen neuen Film dreht oder eine Serienepisode macht, erkennt man sofort. Der hat einfach so seinen Look und seine Ästhetik gefunden. Und das hat er schon mit dem ersten Film etabliert. Und ein paar Parallelen gibt es auch. Also auch in Beyond the Black Rainbow geht es so um Drogen und Psychopharmaka und es ist sehr psychedelisch. Ich finde den aber deutlich kühler als Mandy. Er hat nicht so ein emotionales Zentrum, was Mandy auf jeden Fall hat. Ich finde den auch ein bisschen bedrückender und ein bisschen unheimlicher. Aber zum Beispiel eine weitere Parallele ist, dass sowohl in Beyond the Black Rainbow als auch in Mandy finde ich die jeweiligen Soundtracks so unfassbar fucking geil. Hört euch, selbst wenn ihr den Film nicht gesehen habt, aber hört euch mal den Soundtrack zu Beyond the Black Rainbow von Xenoa Caves an. Das ist, weiß ich nicht, vielleicht wirkt es dann auch nicht mehr, wenn man die Bilder dazu nicht im Kopf hat, aber ich glaube schon, dass sie so eine gewisse Art von Stimmung erzeugen. Und das hat er bei Mandy ja dann auch nochmal gemacht. Da finde ich den Soundtrack auch absolut sensationell. Ich liebe ihn. Also von daher muss ich sagen, es ist nicht so leicht, mich zwischen den beiden Filmen zu unterscheiden, aber am Ende macht es dann, glaube ich, doch Mandy. Allerdings ist der Vorsprung gar nicht mal so wahnsinnig groß.
Ja.
So, jetzt pass auf. Gut, damit, also meinetwegen ist jetzt auch Beyond the Black Rainbow abgeschlossen, aber nur wirklich, also falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, wenn ihr Mandy mögt, wenn ihr diese Ästhetik mögt, diese Bildsprache, diese Art, eine Geschichte zu erzählen, dann um Gottes Willen, guckt bitte Beyond the Black Rainbow. Vielleicht funktioniert der für euch nicht und ihr seid total enttäuscht, aber ich glaube, eine Menge von euch werden den auch ziemlich gut finden, wenn auch vielleicht nicht unbedingt besser als Mandy. Muss aber auch nicht unbedingt sein. So, jetzt habe ich gerade gesagt, hier emotionaler Kern von Mandy. Also würdest du mir da zustimmen, dass das eigentlich, also ein also ich finde teilweise wirklich überraschend emotional berührender Film ist. Also das war nämlich die eine Sache, die hätte ich gar nicht so gedacht. Also dass er nicht von Anfang an so richtig auf die 12 haut und nonstop Vollgas gibt. Das fand ich jetzt gar nicht so überraschend. Aber ich war dann durchaus überrascht, wie berührend ich den teilweise fand. Oder bin ich nur so ein übersensibles, hochemotionales Weichei?
Nee, ich weiß, was du meinst. Der Film hat einen ganz komischen Spagat, finde ich, zwischen so Unterkühltheit und dann aber auch gleichzeitig irgendwie so richtig krass emotional in so einem Unterton irgendwie. Und ich glaube tatsächlich, also man kann davon Nicolas Cage halten, was man möchte, und der ist manchmal auch komplett drüber, aber ich habe das Gefühl, dass das teilweise echt auch recht viel an ihm liegt, so wie er den Charakter darstellt. Also gerade so am Anfang, wo er Mandy brennen sieht im Prinzip und dann sich entscheidet, auf diesen Rachefeldzug zu gehen und sowas. Ich finde, das ist schon richtig cool dargestellt von ihm. Auch wo er in diesem Van sitzt da bei dem einen Dude und nach Waffen fragt. Das kommt schon ganz geil rüber. Und ich glaube auch einfach dieses Zusammenspiel aus dem langen Intro, was erstmal die Charaktere etabliert und diese Verbundenheit zwischen den beiden, dann die Musik die ganze Zeit unterschwellig, irgendwie sowas Verträumtes, Ruhiges, aber dann auch richtig Unheimliches, Wummerndes hat und die Farben und so. Ich glaube, das greift alles so schön ineinander, was dann das erzeugt, was du meinst, diese Emotionalität, die da irgendwie rüberkommt.
Also, du hast das gerade absolut richtig analysiert. Extrem viel Verantwortung liegt ja natürlich auf den Schultern von Nicolas Cage. Ich glaube, hätte der den Film nicht zusammengehalten und tatsächlich so ein emotionales Zentrum uns angeboten als Zuschauer, dann hätte das wahrscheinlich alles nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Und also, dann können wir ja auch gleich mal über das Reizthema Nicolas Cage sprechen. Ich muss sagen, ich roll immer so ein bisschen mit den Augen und knirsche mit den Zähnen, wenn irgendjemand über Nicolas Cage redet und irgendwie immer noch meint, er wäre so ein Meme-Darsteller. Also weißt du, irgendwie man geht, der Film an sich ist egal, das ist wahrscheinlich wieder irgendein Schrott, aber man geht nur in einen Nicolas Cage-Film, um zu sehen, dass er wieder wie vor der Kamera ausrastet oder was für seltsame Schrullen seine Figuren haben, dass er so rumbrüllt. Und also okay, da ist, glaube ich, ist Cage auch nicht ganz unschuldig dran, weil das wirklich mal so sehr präsent in der Außenwahrnehmung war. Aber also in Mandy und mittlerweile auch in vielen anderen Filmen, vor ein paar Jahren hatten wir Pig und so und Dream Scenario, hat er gezeigt, dass er wirklich ein extrem großartiger Schauspieler sein kann, wenn man ihn auf die richtige Rolle besetzt. Ich meine, für Leaving Las Vegas damals hat er ja nicht umsonst einen Oscar bekommen. So. Also deswegen, ich finde das immer so schade, wenn man das so verkürzt auf, ach, da rastet Nicolas Cage wieder aus. Und das ist lustig, weil er in Mandy ja durchaus so einen Ausraster hat. Also die Szene, wie er dann in seinem Bad ist, nachdem Mandy verbrannt wurde und er besäuft sich dann mit dem Wodka, obwohl er ja eigentlich offenbar Abstinenzler ist. Also man sieht es in der ersten Szene, als er mit seinen Holzfäller-Kollegen kurz mit dem Helikopter abgeholt wird, dann reicht ihm jemand so ein Bier und er schüttelt den Kopf und lehnt es ab. Also es wird auch nie thematisiert, aber ich glaube, das soll uns vermitteln, dass er vielleicht irgendwie mal Probleme mit Alkohol hatte und deswegen lieber die Finger davon lässt und einfach keinen Alkohol trinkt. Aber natürlich nach diesem emotionalen Trauma besäuft er sich so richtig hart mit Wodka und pumpt sich so richtig auf für die Rache, die er jetzt nehmen wird. Und da haben wir ja so eine Szene, da brüllt er so rum und schreit und dann sackt er wieder auf dem Toilettensitz zusammen und heult, und das ist irgendwie auch irgendwie, also finde ich immer schwierig, so ein erwachsener Mann so wie ein kleines Kind heulen und schreien und schluchzen zu sehen, dann denke ich mir, okay, irgendwie das bringt irgendwas in mir zum Schwingen. Also eigentlich macht Nicolas Cage in diesem Film ja genau das, was ihm so oft vorgeworfen wird, er macht wieder so eine freakige One-Man-Show, und vor dem Hintergrund finde ich es total überraschend, dass das so wahnsinnig gut funktioniert, was er da macht.
Komplett, also gerade die Szene auf der Toilette, wo er da mit seiner Unterhose und seinem Tiger-Shirt da diese Flasche versucht zu ächzen und er wirklich auch so sich an den Hals selbst greift, um irgendwie noch seinen Kopf hochzudrücken, damit er auch das trinkt. Und irgendwie ist das so ein, ich finde es so krass, wie der Film, ohne die ganze Zeit Exposition zu geben, wie viele andere Filme das machen, die so viel erzählt, wie du schon gerade sagst, so das mit der Abstinenz und sowas, und man hat richtig das Gefühl in diesem Moment, okay, dieser Mann ist jetzt halt gebrochen, so,
ja,
da ist jetzt alles vorbei, so, und ihm ist in dem Moment scheißegal, ob er jetzt daran verreckt oder nicht, so, und gefühlt war es auch in dieser Szene so unsicher, ob er jetzt auf einem Rachefahrt geht oder ob er jetzt sein Leben an dieser Stelle beendet, finde ich. Es wirkte so, es hätte in beide Richtungen gehen können. Und
ach, Okay.
Also,
so habe ich es noch nie gesehen.
Also irgendwie dieses Hin- und Hergerissene, das kommt schon richtig krass rüber. Und ja, es gibt Szenen, wo er groß drüber ist und auch wo er in diesem Van ist und dann so something really evil. So, das wurde ja auch im Trailer mehrfach benutzt und ich glaube einfach, dass das mittlerweile auch so ein Ding ist, wenn Leute, wie du schon sagst, Cage sehen, dann erwartet die Masse irgendwie dann wieder so eine Szene zu sehen und den Cage-Moment in dem Film einzufangen. Und ich habe leider das Gefühl, dass die Produzenten das dann halt auch so nach außen tragen wollen oder müssen, um Leute abzuholen. Oder denken zumindest, dass sie das müssen. Und deswegen wird das dann halt immer so in Trailern verpackt. Und deswegen wurden dann diese ein, zwei Szenen, wo er so drauf ist, auch dann wieder in Trailer gepackt. Aber eigentlich, finde ich, spielt er das Ding wirklich durchgehend verdammt geil. Dieses trockene und gleichzeitig so innerlich brodelnde kommt richtig geil rüber und gerade zum Ende hin, wenn er wirklich eiskalter irgendwie durchläuft und die Leute wegmacht, das bringt er schon verdammt geil rüber.
Ey, und also gerade natürlich ab dem Moment, wo er dann auf den Rachefeldzug geht, da kann er auch endlich mal seine Energie so rauslassen. Also das meinte ich auch vorhin mit hier, es ist so ein Meme. Wir haben ja alle so Bilder im Kopf, da schreit er rum und brüllt er rum und ist irgendwie einfach wie so ein kompletter Freak, auf den eine Kamera gerichtet ist. Ja. Und in den ersten, weiß nicht, so 30, vielleicht 40 Minuten des Films ist er total zurückgenommen. Also der zeigt ja, man merkt schon, dass er eine große Wärme und Liebe für Mandy empfindet. Also wenn die da im Bett liegen und sie reden darüber, was ihre Lieblingsplaneten sind und sie malt ja so total geil aussehende so Fantasy-Artworks. Sie sehen so aus wie so Plattencover von so Prog-Rock-Alben aus den 70ern und 80ern. Und der ist ja ganz hingerissen von ihrer Arbeit. Also er ist ja wirklich so ihr größter Fan. Man merkt einfach, die lieben sich wirklich auf so eine ganz tiefgehende Art und Weise. Und er muss das nicht groß mit irgendwelchen Worten untermalen oder mit großen Gesten. Wir merken es und wir spüren es. Und er ist dabei aber ganz ruhig, fast wie so ein Brummbär. Ja, und ab dem Moment, wo Mandy dann tot ist, kann er endlich diese wahnsinnige Energie, du hast es gerade als etwas brodelt in ihm. Und ja, er bricht ja komplett aus wie ein Vulkan. Und ich habe gelesen, dass wie kurz vor Drehstart von Mandy sich seine Frau von ihm getrennt hat, was für ihn komplett überraschend kam und wie ein richtiger Schock. Und er meinte, also er musste dann irgendwo mit diesen Emotionen hin und die hat er komplett in seine Performance gesteckt. Ey, und ich meine, holy shit. Man merkt's, ne? Also das ist ja
krass.
Da brauchst du ja auch die Energie von einem, der vor Zorn und Hass und Trauer fast zerrissen ist und sich nicht anders zu helfen weiß, als eine Axt zu schmieden, eine absurd krasse große Heavy Metal fucking Fantasy Axt und einfach wie Leute das Biest, genau, und Leute einfach zu killen. Und das finde ich so passend und deswegen war das, glaube ich, auch ein genialer Besetzungscoup, Nicolas Cage zu nehmen, weil er da mal zeigen kann, wofür er eigentlich steht und wie viel Power der eigentlich hat.
Vor allem, wenn ich es gerade noch richtig weiß, dann war er anfangs gar nicht gedacht, dass er die Hauptrolle spielt. Ne? Ursprünglich sollte er nämlich Jeremiah, den Kultleiter, spielen. Und Elijah Wood, der wohl Producer war, hat irgendwie sehr, sehr viel dafür gesorgt, dass Cage letztendlich dann auch die Hauptrolle bekommen hat.
Ah, guck, das wusste ich wieder nicht. Ey, ich meine, das ist ja wieder so eine ganz müßige Diskussion, ne? Wie wäre der Film gewesen, wenn? Wäre bestimmt auch interessant gewesen, aber ich muss sagen, ich bin mit dem Produkt, wie es jetzt ist, bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich finde den nämlich als Red, finde ich ihn super geil. Der Film, ich kann ihn mir gar nicht mehr vorstellen mit jemandem anderen als Nicolas Cage. Aber eben auch der Darsteller von Jeremiah, dem durchgeknallten, egozentrischen, narzisstischen, aber im Kern total verunsicherten Sektenführer, der sich, der quasi wie unter den Bann von Mandy gerät. Sie fahren einfach einmal in ihrem Hippie-Van an Mandy vorbei und es kommt zu Blickkontakt zwischen den beiden und man sieht alles nur in super Zeitlupe und das Bild doppelt und dreifacht sich und dazu so ein esoterischer, wabernder Soundtrack und man weiß, in seinen Augen, also in den Augen von Jeremiah, ist das jetzt hier quasi seine Muse, seine Göttin, seine heilige Maria und er muss sie haben. Und also ich finde speziell den Darsteller von Jeremiah finde ich absolut umwerfend. Ich finde den so geil. Ich kaufe dem das komplett ab, dass der so ein Charisma hat, dass schwächere Figuren, schwächere Menschen, dass sie sich quasi von ihm so vereinnahmen lassen und seinen religiösen Wahn nicht nur mittragen, sondern den auch noch befeuern. Also ich hab den, glaube ich, noch nie vorher in irgendwas anderem gesehen und ich glaube danach auch nicht mehr. Für mich war das so ein Typ, der war auf einmal da und spielt den Bösen in Mandy und ich fand seine Performance wirklich wahnsinnig geil.
Ja, ich find's auch mega krass. Ich habe den auch vorher tatsächlich, glaube ich, nirgendwo gesehen oder zumindest nicht wahrgenommen. Und er hat für mich eine der geilsten Szenen irgendwie. Also der Moment, wo sie dann Mandy kidnappen und bei ihr zu Hause halten, während Red, also der Hauptcharakter, den Nicolas Cage spielt, draußen angekettet ist, verpassen sie ihr so eine Droge, die durch so ein merkwürdiges Insekt, durch so einen Insektenstachel in den Hals reingeinitiiert wird. Und dann sind die alle am Trippen da in diesem Raum. Und er erzählt auch irgendwie von diesem Album, was er geschrieben hat oder die Musik, die er komponiert hat. Und möchte ihre Liebe im Prinzip bekommen. So, er möchte einfach nur ihre Zuneigung bekommen. Und dann hast du diesen völlig verdrohten Trip, wo sich die Gesichter von den beiden verschmelzen in der Kamera immer wieder und hin und her switchen zwischen Jeremiahs Gesicht, dann mal wieder Mandys Gesicht und dann redet er über ihrem Gesicht und plötzlich so im Verlaufe dieser Unterhaltung merkst du so, dass sie nach und nach zu einem Gesicht werden und das ist so verdammt geil gefilmt und wirklich, der Film schafft es, dich selbst etwas verdrogt zu fühlen, ohne dass du unter Einfluss stehst.
Ja.
So, Das ist wirklich Hut ab, ey, immer wieder, wenn ich das gucke, denke ich so, boah, ich fühle mich gerade einfach anders. So die Kombination aus Bild, der Darstellung und dem Sounddesign bringt das so verdammt geil rüber. Und die Szene finde ich immer noch wirklich absolut meisterhaft. Wie er da vor ihr steht und sich einen runterholen möchte und sie lacht ihn einfach nur aus und es wird auf einmal zu so einem richtig ekligen, verdreckten Fiebertraum. Der Sound verzerrt sich komplett und es ist einfach alles ekelhaft. Wirklich richtig, richtig geil. Fantastische Szene. Und wo diese Sekte zum ersten Mal in Erscheinung tritt mit diesem Van, da kommt er vorher oder nachher, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber da kommt diese riesige Title Card, so Children of the New Dawn. Und das hat der Film irgendwie so an zwei, drei Stellen, wo auch später Mandy kommt und sowas. Und diese Title Cards, boah, ich krieg jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, wenn die aufploppen und dieser Synth-Sound auf einmal auf das 20-fache hochgedreht wird und das wummert, Alter, das ist so verdammt episch. Holy shit.
Ja, weißt du, und das ist wieder so, weiß nicht, bei anderen Filmen hätte mich das vielleicht eher genervt, weil ich mir denke, okay, du brauchst diese Title Cards aber eigentlich nicht. Also ich verstehe schon, du willst quasi so Kapitel etablieren, aber wirklich notwendig ist es nicht. Du kannst den Film auch einfach so weiterlaufen lassen. Und da kommt ja auch noch die Skurrilität hinzu, dass die eigentliche Title Card des gesamten Films, nämlich Mandy, kommt nach, ich habe es nachgelesen, ich glaube, einer Stunde 15 oder so erst. Also
ja, das meine ich, der braucht richtig lange.
Ewig lang. Ja, und also mein Ding ist, ich weiß nicht, wie er es hinkriegt, aber bei anderen Filmen, ich glaube, das hätte mich eher gestört, weil ich denke, ey, jetzt mach doch nicht diese verkopfte Kunstkacke, jetzt probierst du mit der Brechstange irgendwie so eine Ästhetik zu etablieren, aber das ist so durchschaubar, das ist so plump, das ist einfach nur so ein Gimmick. Aber irgendwie fügt sich das bei diesem verdammten Film alles so zu so einem harmonischen Gesamtbild, auch wenn du es am Anfang noch gar nicht so richtig verstehst. Also ich finde, Mandy ist so ein Film, so bis zum Schluss weißt du nicht so ganz genau, nach welchen Regeln der funktioniert. So allein diese Tatsache, dass das eigentliche der eigentliche Titel des Films, dass er nach über einer Stunde erst eingeblendet wird, das ist so eine seltsame Entscheidung. Aber für diesen Film passt es. Also vielleicht soll es irgendwie das verdruckte, völlig verzerrte Wahrnehmen der Realität nochmal symbolisieren und unterstreichen, wo irgendwie die Zeit sich anders anfühlt, wie alles ist so weich und fließend um dich rum. Und dann kommt die eigentliche Titeleinblendung kommt dann halt nicht nach 3 Minuten wie in anderen Filmen, sondern erst nach einer Stunde, weil alles ist so wahnsinnig langsam, finde ich. Ich weiß es nicht, aber er kriegt es irgendwie hin, dass ich diese Stilelemente einfach echt super geil finde. Und ich wollte noch mal ganz kurz zu dieser Szene zurück, die du gerade beschrieben hast mit Jeremiah. Also nicht nur, dass sie tatsächlich super geil gespielt ist, wahnsinnig unheimlich und man ahnt schon, oh, das ist, das wird für Mandy, wird das böse Konsequenzen nach sich ziehen, dass sie ihn so auch auslacht, weil wir als Zuschauer, wir raffen ja ganz schnell, dass er mit Zurückweisung überhaupt nicht gut klarkommt. Der hat so ein krass aufgeblasenes Ego und dann verliebt in Anführungszeichen er sich so in so eine holde Madonna und die lacht ihn aber aus. Und da ist wirklich sehr schnell klar, dass das für ihn eine große emotionale Belastung ist und deswegen macht er ja auch, was er dann macht. Er lässt Mandy nämlich verbrennen. Aber dieses kleine Detail, dass er dann vor ihr steht und die Robe aufmacht und er ist komplett nackt drunter, dachte ich, ey, okay, ja, muss man sich als Schauspieler auch erstmal trauen. Also einfach mal volle Kanne die Kamera auf den Prängel, wie wir sehen alles, auch wenn wir es vielleicht gar nicht unbedingt sehen wollen. Aber also fand ich einigermaßen cool, dass der Typ einfach so die Rolle so ausfüllt, wie es wahrscheinlich auch für die Figur des Jeremiah total nachvollziehbar ist. Genau, und dieser verdammte Song. Er sagt doch, dass er diesen Song, dieses Album da selber geschrieben hat. Und ich finde dieser seltsame Song, aber ich weiß nicht, ob ich ihn ganz ekelhaft finde oder total genial. Irgendwo in der Mitte, der ist so klebrig süß und so eine ganz leichte Melancholie schwingt aber mit wie irgendwas aus besseren Zeiten. Und ich finde, also da sind wir wieder bei dem Punkt, der eingesetzte Soundtrack in diesem Film, der ist so wahnsinnig geil, von Meisterhand zusammengestellt. Und diese kleine Szene beweist das auch schon wieder. Also ich bin einfach Fan von dieser Figur Jeremiah.
Ja, total. Und wie du schon meinst, dieses Sektenfeeling kommt halt auch mega krass rüber. Also auch das mit diesem irgendwie möchte alle um sich scharen und dass ihn alle lieben und auch mit dieser Musik und sowas, das hat immer so ein bisschen so Manson-Vibes irgendwie gehabt, finde ich.
Voll.
Also das kommt irgendwie schon echt krass rüber und ich finde auch in sehr kurzer Zeit bekommen diese Charaktere, die eigentlich gar nicht so viel reden alle, wie zum Beispiel hier die alte Dame, die da eben versucht irgendwie ganze Zeit die wirklich fast schon so arme Wedeln ganze Zeit vor ihm stehen und sowas, hey, ich weiß, ich bin älter, aber wir hatten doch eine geile Zeit und sowas, ich war doch dein Liebling immer. und dann hast du diese ganzen anderen verdrohten Weirdos, die da im Hintergrund sitzen, aber irgendwie haben die, auch wenn die alle nicht viel sagen, direkt so einen Charakter auf dem Bildschirm. So, und auch später, wenn die dann nach und nach von Cages Charakter abgeschlachtet werden, dann hast du irgendwie dieses Gefühl von Genugtuung so ein bisschen, was ich immer sehr wichtig finde bei so einem Rachefilm, weißt du? Weil ich finde, damit steht und fällt so ein Revenge-Thriller, so ob die Kills sich gut anfühlen in dem Moment, so, oder so quasi so ein Fuck yeah, nicht, so ab zum nächsten.
Ja, ey, ich finde, da sprichst du einen wahnsinnig wichtigen und interessanten Punkt an, weshalb so ganz viele andere von so Rachefilmen nicht funktionieren. Und es muss ja nicht mal ein Rachefilm sein, aber ein Film, bei dem das Augenmerk der Story irgendwann drauf legt, dass irgendjemand andere Leute abschlachtet. Und was meiner Meinung nach ganz viele Filme falsch machen, ist, dass du, wenn sie schlecht geschrieben sind, wenn du kein Gefühl für die Figuren hast, dann wartest du als Zuschauer nur darauf, dass sie endlich sterben. Aber das ist nicht dasselbe, wie sich darauf zu freuen, zu sehen, dass sie irgendwann ihre verdiente Rache und Genugtuung bekommen. So, weißt du, und deswegen finde ich, hast du da wirklich einen total, total wichtigen Punkt angesprochen. Also die haben alle nicht so krass viel Screentime, wir erfahren nicht so irre viel über sie, aber sie alle werden immer mit so ein paar Pinselstrichen gezeichnet, dass du ein gewisses Gefühl für sie hast. Also ich weiß nicht, wie der Oberhenchman da von Jeremiah Sand heißt, der mit der Glatze, aber er ist ja offenbar so der ganz willfährige Erfüllungsgehilfe, der sich voll seinem Meister verschrieben hat, so ein bisschen so der Mann fürs Grobe. Dann hast du noch diesen seltsam vor sich hin starrenden Typen mit den halblangen blonden Haaren, der immer so ein bisschen aussieht wie Julian Sands, der auch eine sehr lustige Szene hat, als sie zusammen in dem Wagen warten, nachdem sie das Horn von Abraxas geblasen haben, bis dann die Black Skulls kommen. Wie er einfach nur aus Langeweile diese Autofenstertür hoch und runter fahren ist. Und Alter, mir als Zuschauer geht es schon so auf den Sack.
Ja.
Ich dachte, Alter, hör doch mal auf, das nervt so. Ey, ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass der andere den Glatzkopf völlig ausrastet und mir auf die Fresse haut oder so. Also, weißt du, so ein ganz eine ganz verquere und verdrehte Art von Humor hat Mandy dann auch durchaus. Also das ist eine Szene, die bringt mich jedes Mal zum Lachen. Die finde ich geil.
Ja, ey, Thema Humor. Alter, es gibt so zwei Szenen, wo ich auch immer wieder richtig fett lachen muss. Einmal der wirklich einer der letzten Shots, wo er völlig blutverströmt und grinsend dann im Auto sitzt und so rüberguckt zu seiner imaginären Frau, die dann da sitzt. Dieser Shot von Nicolas Cage, der macht mich jedes Mal so fertig. Dieses völlig breite Grinsen. So mega. Wo er mit diesem ganzen Gore-Shit in seinem Gesicht da sitzt. Und der Moment, wo er die in diesem Steinbruch ist, die Kettensäge sieht und denkt sich so, ah, ja, die Axt war cool, aber ich bin ja eigentlich auch so Holzfäller, deswegen ist das jetzt meine Waffe der Wahl. Und dann nimmt er diese Kettensäge und dieser riesige, schlachsige Typ guckt ihn so an und dann zieht er halt auch eine Kettensäge aus so einem Stein hervor und die hört gar nicht mehr auf. Er zieht weiter und weiter und dann kommt diese völlig lächerlich lange Kettensäge. Dieses Bild, das hat sowas richtig wie von so einem Dark Souls-Boss oder sowas oder von so einem Bloodborne-Boss.
Ja,
der auf dieses schlachsige Silhouette, ja. Aber irgendwie ist der Oberkörper so richtig breit auch gleichzeitig und dann zieht er halt diese unmenschlich und surreal wirkende Waffe raus. Erstmal ist es super lustig, finde ich, und das Design ist so verdammt cool. Das bleibt im Kopf irgendwie hängen. Also das ist so ein Bild, das vergesse ich einfach nicht mehr.
Weißt du, was meine Lieblingslacher-Szene im gesamten Film ist, als er von dem einen der Black Skulls da gefangen genommen wird und wacht dann so angekettet an so ein Rohr auf. Und dann beugt sich dieser in schwarzes Leder gekleidete Typ mit den reingebohrten Stacheln, mit den Nägeln, beugt sich so runter zu ihm und mit dieser grotesk verzerrten Stimme, die ja fast gar nichts Menschliches mehr hat. Ja. Fragt der Red, you got a death wish? Hast du einen Todeswunsch? Und das Cage sagt mit so einer weinerlichen Stimme, ich möchte darüber nicht reden. Ja, Alter, ich muss so lachen jedes Mal. Das ist so ein seltsamer Satz und wie er das auch so rüberbringt. Und da weiß ich nicht, okay, also ist das wie so nur so eine Finte, um diesen irren Psychopathen in Sicherheit zu wiegen? Oder hat Nicolas Cage da wirklich ganz kurz so einen emotionalen Zusammenbruch? Ich möchte darüber nicht reden. Ich weiß es nicht, aber es bringt mich jedes Mal zum Lachen. Ich find's super geil. Pass auf. Dann lass uns doch jetzt mal, wenn wir sie schon ein paar Mal so schön angesprochen haben, lass uns doch mal über die Black Skulls yes. reden. Also nicht nur ihr Design, sondern auch ihre Funktion innerhalb der Story und damit dann vielleicht auch tatsächlich zu dem eigentlichen Gewaltgrad. Also Mandy ist ab 18 und sehr viele Leute, glaube ich, haben den irgendwie auch als relativ derbe und hart und brutal abgespeichert. Und der ist jetzt auch, also der ist wirklich nicht zimperlich, aber so übertrieben krass brutal von der inszenierten Gewalt fand ich ihn ehrlich gesagt gar nicht. Also immer, wenn ich ihn gucke, bin ich eigentlich fast ein bisschen überrascht, wie vergleichsweise zahm der dann doch wirklich ist.
Ja, also ich finde die paar Szenen, wo er Leute killt, das sind ja wirklich eigentlich gar nicht so viele, weil auch die Gruppe einfach nicht so groß ist, die haben schon echt einen ordentlichen Gewaltgrad. Also ich denke zum Beispiel an die Sequenz, wo er halt die Axt in den Mund von dem einen Dude reinschiebt. So.
Ja,
also
okay,
das ist schon ordentlich. Ja. Oder wo er Jeremiah den Kopf im Prinzip zerdrückt.
Ja, so. Okay, gut.
Also
ja,
es hat schon was. Es hat immer hier und da so Gewaltspitzen. Aber ich glaube einfach so die schiere Masse an Leuten oder die fehlende Masse an Leuten, die er da wegmetzelt. Vielleicht ist das der Grund, dass es nicht so viel Raum gibt für Brutalität.
Nee, du hast doch schon recht und das stimmt. Also es gibt schon echt diese Gewaltspitzen und die sind dann auch sehr spitz. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, so manchmal habe ich das Gefühl, wenn man so mit Leuten spricht oder von denen liest, die Mandy jetzt noch nicht gesehen haben, dann erwarten die fast so was Terrifier-artiges.
Ja.
Also dass das Blut wirklich Meter hoch splattert und es ist eine einzige Metzel- und Abschlachtorgie. Ja, und das ist ja tatsächlich, ist es ja nicht. Aber doch, ich würde auch sagen, also das 18er-Rating ist schon deswegen gerechtfertigt, weil auch die ganze Atmosphäre so einigermaßen trübe und
albtraumhaft,
also wenig, ne? Ja, genau, albtraumhaft und wirklich wie so ein Fiebertraum, aus dem man nicht erwacht und vielleicht auch gar nicht mehr so richtig erwachen will. Zumindest lese ich so die letzte Einstellung, du hast sie gerade auch schon genannt, wie Nicolas Cage im Wagen ist und er guckt rüber und imaginiert dann Mandy und er ist total von oben bis unten von Blut besudelt und grinst dann so völlig irre und manisch. Und dann sehen wir in einem letzten Kameraschwenk, wie der Himmel ja mittlerweile wie dann auch aussieht wie so ein Gemälde von Mandy, also wie so eine Fantasy-Welt, so völlig absurde Sternennebel und so zwei Planeten sieht man da. Also es ist nicht mehr der irdische Sternenhimmel. Also ich habe das irgendwie immer so interpretiert, dass er Zuflucht quasi jetzt in seinem Wahnsinn sucht, weil er da Mandy noch hat und sich quasi aus der echten Realität verabschiedet hat. Darauf will ich nur hinaus, die ganze Atmosphäre, die ist wie, die ist schon nicht ganz ohne Hoffnung und es gibt ja auch so zärtliche Momente, aber es ist, ab 18, glaube ich, finde ich vertretbar, kann man machen. Ja. Müsste man wahrscheinlich machen, ja.
Und ich finde die Black Skulls, weil du eben angesprochen hast, ich finde das Design erstmal von denen so verdammt geil. Das hat ja irgendwie sowas von den Hellraiser Cenobites auf jeden Fall, einen großen Touch Kanne davon. Also wirklich richtig, richtig doll. Dieses in Leder gehüllte und mit Nägeln durchbohrt und diese merkwürdige, verzerrte Stimme und alles. Es hat auch irgendwie alles sowas krass Sexuelles, finde ich, so dieses komische, glibberartige Zeug, was aus denen teilweise so rausläuft und so. Also das hat irgendwie was ganz, ganz Ekliges. Und ich finde irgendwie, die haben direkt so einen richtig unheimlichen Vibe in den Film gebracht. Also sobald sie auftauchen, ist irgendwas ganz ekelhaft. So irgendwas ist ganz komisch. So, du hast vorher schon gemerkt, dass der Film sehr verdruckt und merkwürdig ist, was die Musik und die Farben angeht. Zwischendurch hast du aber auch immer wieder so recht geerdete Szenen, wie zum Beispiel, wenn Mandy in dieser, was ist das, ein Kiosk oder so eine Tankstelle, wo sie arbeitet, an der Kasse, so ein kleiner Drugstore. Es gibt so diese Momente wie die oder auch, wo sie auf diesem Boot sind, auf dem Wasser, die wirken eigentlich gar nicht so weit fern von der Realität. So, die haben recht normale Farben und da wirkt alles auch ganz okay, oder wenn sie durch den Wald läuft. Aber dann plötzlich hast du dann halt diesen Switch, wo alles so ultra-rot, dunkelblau eingetunkt ist. Und dann halt diese Black Skulls, wo auch plötzlich die Farben so auf 100 gedreht sind. Und dann hast du diese Blitze die ganze Zeit immer so aufflashen. Also, weiß nicht, irgendwie haben die einfach eine richtig krasse Bildgewalt.
Also, bei denen, das war der Moment beim ersten Gucken, da habe ich mich gefragt, ob der Film jetzt wirklich so übernatürlich wird. Ja. So, ich wusste auch jetzt nicht ganz genau, in welche Richtung die Story geht. Und ich fand das, also du hast ja schon den Hintergrund eines religiösen Kults, einer Sekte. Und ich dachte mir für eine Sekunde, okay, also vielleicht können die wirklich so Dämonen beschwören oder so. Also der Kultführer ist eindeutig irre, aber vielleicht hat der wirklich so eine übernatürliche Macht. Und dann blasen die da im Wald noch das Horn von Abraxas, so ein seltsam hoher Flötenpfeifton, und dann lassen die den einfach nachhallen und warten ein paar Minuten. Und dann kommen so schwarz gekleidete, vermummte, möglicherweise entstellte Irre so aus der Schwärze des Waldes gefahren auf so Quads. Und also ich war mir wirklich nicht ganz klar, ob das jetzt Menschen sind oder wirklich irgendwie irgendwas Übernatürliches. Und die Erklärung, die wir für sie bekommen, nämlich irgendwie, dass die mal so eine Familienpackung LSD genossen haben, die so dermaßen aus der Realität geschallert haben, dass die jetzt einfach so komplett woanders, die sind auf einer völlig anderen Existenz- und Wahrnehmungsebene und jetzt stehen sie auf Schmerz. Und das fand ich dann irgendwie auch so, das ist so eine ganz einfache, simple, aber total in sich schlüssige Erklärung, was das für seltsame, weirde Dudes sind. Und ich finde, also selbst ich als jemand, der sehr gern an so kleinen Scheiß rumnörgelt und wie alles hinterfragt, kann das denn so sein und stimmt das von der Logik her und hätte das genauso wirklich passieren können? Bei Mandy, ich frag mich nicht, wie die diese Flötentöne hören. Also die werden ja nicht irgendwo im Wald da kampieren und nur darauf warten, dass irgendwie so ein Horst nachts irgendwie auf so einer Flöte pfeift und sie dann herruft. Das ist halt, ja, also da sind wir wirklich ganz schnell in dem Bereich der Traumlogik und ich akzeptiere das zu 100%. Die werden einfach gerufen und dann kommen die. Aber ihre Hintergrundgeschichte, also das bisschen, was wir von denen erfahren, finde ich total geil. Finde ich, das passt super in die Story und mehr tatsächlich muss ich gar nicht wissen. Diese Vorstellung, die finde ich schon unheimlich und eklig und abgefuckt genug.
Mega cool. Wenn ich es noch richtig weiß, war ja die Geschichte irgendwie, dass die so Drogenkuriere auch irgendwie eine Zeit lang war für diesen Chemist, dem Chemiker, der auch später nochmal im Film auftaucht. Und aus irgendeinem Grund hat er später sich dazu entschieden, irgendwie Rache an den zu nehmen und hat ihn wir haben es genannt, Special Batch gekocht, also irgendwie so eine spezielle Droge, und seitdem waren sie halt niemals mehr die gleichen, so. Und auch später, wenn man den Chemist sieht, das ist auch alles so merkwürdig und drüber. Also erstmal hat er in einem Käfig so einen riesigen Tiger, auch ein Bild, was in dem Film ganz, ganz oft vorkommt. Also erstmal hat man ja das Shirt von Cage, was vollgeblutet ist mit diesem Tigergesicht. Dann hast du ganz oft blendet der Film zu so Bilder, die Mandy wohl gezeichnet hat, auch von so einem Tiger. In Verbindung mit Cage sieht man ganz am Ende. Und zwischendrin auch so ein Artwork irgendwie von so einem Tiger. Also keine Ahnung, was das da genau mit auf sich hat. Ich habe lustigerweise irgendwo, glaube ich, einen Kommentar gesehen, so, was ist, wenn sie damit symbolisieren wollten, dass der Tiger aus seinem Cage entlassen wurde?
Also, dass das, wow. Weil er kommt, und genau das passiert ja auch im Film.
Er wird ja wirklich aus einem Käfig gelassen. Ob das irgendwie, weiß ich nicht, finde ich aber irgendwie ganz lustig. Aber zum Thema der Chemiker ist auch irgendwie so ein völlig merkwürdiger, abgespaceder Charakter, weil er hat ja irgendwie etwas Gottgleiches in diesem Film. Und der ist ja auch eigentlich nur so das Sprachrohr, was Cage weiterführt in die Richtung, wo er sein nächstes Ziel so findet. Und auch wie er da so diese Acid Blotter, glaube ich, diese Papiere da in diesen praktisch ein pures LSD-Tunk, wo auch ohne Handschuhe, by the way, normalerweise müsste der Typ völlig drüber sein und für wochenlang bis Monate auf dem Trip sein, aber er fässt es halt einfach so ohne Handschuhe an.
Der ist abgehärtet.
Ja, der ist abgehärtet. So. Das hat irgendwie auch einfach so einen völlig abgedrehten Look, den das rüberbringt. Also richtig, richtig cool. Auch dieser Moment, wo Cage dann einmal bei den Bikern, nachdem er die zerlegt hat in diesem Gebäude, einmal an diesem komischen Glas mit diesem schwarzen Mischmasch, was da drin ist, wo er dann einmal ganz kurz mit dem Finger reindippt und einmal mit der Zunge rangeht, wie er dann diesen völlig krassen Drogenflash bekommt.
Er rastet völlig aus.
Alter, auch was für eine geile Szene, so mit diesem schmelzenden Gesicht und so und diesem Sendemast, der da ganz kurz so aufploppt und so. Das ist richtig cool. Ich liebe einfach die Bildsprache von diesem Film.
Ich habe das immer so verstanden, dass diese Flüssigkeit, dass das diese Hardcore-Droge ist, die da konsumiert haben. Oder regelmäßig jetzt konsumieren müssen, weil ihr Körper das braucht. Also,
hätte ich jetzt auch gedacht, also, ja.
Ne, genau. Und Nicolas Cage, der tippt nur einmal, nippt der da ganz kurz dran und ist so dermaßen auf dem Trip, der ihn wahrscheinlich für den Rest seines Lebens nicht mehr loslassen würde. So habe ich es mal verstanden.
Ja.
Aber ich war auch sehr happy, den Chemist zu sehen, weil er von Richard Brake gespielt wird. Und Richard Brake ist mir tatsächlich, und ich glaube, das ist wahrscheinlich bei den meisten so, erst durch Rob Zombies 31 ist er mir so richtig aufgefallen. Da hat er nämlich eine wahnsinnig geile Performance, fast eine One-Man-Show hingelegt. Und seitdem sieht man ihn immer wieder mal hier und da. Und ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe. Also Rob Zombie selber hat ihn dann noch mal für Devil's Reject, sondern Three from Hell, der echt mau war, aber immerhin mit Richard Brake. Dann in Barbarian hat er eine kleine Rolle. Und ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, auf Netflix gibt so eine Kindergrusel-Serie, die heißt, verdammt, ich komme gerade nicht drauf, einfach unheimlich oder so heißt sie. So eine Grusel-Anthologie für Kinder. Und da gibt's eine Folge, da spielt auch Richard Brake mit. Also der hat sich in den letzten Jahren zu so einem Liebling des Horrorgenres hochgearbeitet, hochgespielt. Und ihn in Mandy zu sehen, also was hat er, Screentime von 5-6 Minuten vielleicht, hat nicht so irre viel zu tun. Aber ich finde auch er, der hat so eine krasse Ausstrahlung, so ein krasses Charisma. Ich weiß nicht, ob es dieses kantige Gesicht ist und dann hat er auch so eine tiefe Stimme und auch diese halblangen Haare, ist irgendwie auch eine relativ ungewöhnliche Frisur. Also ich fand den nicht nur cool generell zu sehen, sondern ich mochte auch, dass es mal eine Figur ist, die vielleicht Red nicht unbedingt im klassischen Sinne hilft, aber zumindest kein weiterer Gegner ist. Also ich fand das, ich weiß auch nicht, normalerweise wie stört mich das nicht bei Filmen. Also gerade so ein Film, der so ein bisschen derber ist, wo es um Blut und Rache und Mord geht, da denke ich, ja klar, immer her damit. Aber in diesem speziellen Fall, ich fand es irgendwie echt mal, das war so eine nette Verschnaufpause, dass er mal auf jemanden trifft, dem er nicht 3 Minuten später den Kopf abschlagen muss, sondern einfach nur so ein weirder Chemiker, der ihn quasi weiter auf seiner Reise schickt. Das fand ich, war eine kleine Verschnaufpause, eine kleine Insel der Ruhe in einem Film, der sonst eigentlich gar nicht mehr zur Ruhe kommt. Hat mir also gefallen.
Definitiv, ja, stimmt eigentlich. So ab der Hälfte des Films ist der wirklich eigentlich die ganze Zeit dann auch recht strikt auf diesem Pfad der Rache, ne? Also am Anfang alles recht easy, alles gemacht und dann auf einmal dreht er schön auf. Und das war auch der Punkt dann, wo ich den beim ersten Mal gucken dann auch richtig, richtig geil fand, weil das war halt das, was ich eigentlich auf die Länge des Films erwartet hatte, so. Und auch noch eine andere Szene neben dem Chemist, sorry, aber ist mir gerade eingefallen, weil ich habe es nämlich vorhin vergessen, wo wir bei dem Intro waren. diese kleine, aber feine Szene, nachdem Manny verbrannt ist und bevor Cage in diesen Alkoholrausch in dem Badezimmer geht in Unterhose, steht er vorm Fernseher und guckt diese völlig abgedrehte Werbung vom Cheddar Goblin.
Der Cheddar Goblin.
Der ist ja absolut fantastisch. Also was für ein merkwürdiger Scheißtrip. Und ich habe auch irgendwann nachgelesen, dass das wohl von einem Regisseur von Adult Swim ist, von einem bekannten Kurzfilm. Und das ergibt für mich absolut Sinn. Dieser ganze Kurzfilm schreit einfach nur Adult Swim.
Ey, und also ich kann mich erinnern, damals als Mandy dann echt so die Runde machte, dass das wirklich so ein Meme war. Also dann wurde der ja auch ja wirklich als Merchandise angeboten und so. Es gibt jetzt Leute, die haben zu Hause diesen scheiß Cheddar Goblin in der Küche stehen. Also das ist wieder so eine Szene, ist absolut weird, hätte man nicht gebraucht. Also im Prinzip killt die sogar total den Flow. Also
ja, wir sind gerade
in einer völlig anderen Situation, ne? Das ist so weird. Und Nicolas Cage bleibt stehen und guckt sich erstmal diese schwachsinnige Schrottwerbung für den fucking Cheddar Goblin an. Aber irgendwie, da sieht man es wieder. Du kannst sowas nicht kalkulieren. So, das hätte auch eine total bescheuerte Szene sein können, die die Leute voll ärgert. Aber irgendwie wurde es zum Meme. Leute haben das gefeiert und es war wahrscheinlich so ein Verkaufs. Wahrscheinlich haben mehr Leute Cheddar Goblin gekauft, als Mandy dann auf Blu-ray gekauft haben. Also wahrscheinlich haben die damit mehr Geld gemacht als mit dem Film an sich. Also irgendwie, es hat funktioniert. Aber ja, es war eine extrem schräge und surreale Szene.
By the way, der Practical Effects Experte Shane Morton, der den Cheddar Goblin dann halt auch kreiert hat und die Szenen alles gemacht hat. Es gibt einen Artikel, der die Überschrift "Those kids had to get puked on for like 6 hours straight." Das ist einfach die Überschrift. So.
Geilster Job.
Oh, meine Güte, ey. Er meinte auch, das war ein völlig merkwürdiger Shoot und es waren so 20 Gallonen voller Mac and Cheese gemischt mit irgendwie Pineapple und irgendwie so Götterspeise. Also richtig bescheuert. Das muss so absurd gewesen sein, das zu filmen, meine Güte.
Ey, ich sag dir, hätte ich so einen verdammten Cheddar Goblin in der Küche, ich würde auch mehr Cheddar essen. Wahrscheinlich jeden Tag irgendwas, egal was, aber es wird alles mit Cheddar überbacken. Vanilleeis für meine Tochter. Nein, erstmal wird der Cheddar drüber gerieben. Super geil. Ja, auf jeden Fall, ey, fantastisch.
Mein Kind, du bekommst den Cheddar Goblin. Nicht schon wieder.
Nein, Papa. Nimm das, Erika. Ja. Ey, richtig, richtig gut. Ich sag ja, dieser Film, der hat so viele Elemente und so viele Einzelszenen. Auf dem Papier könnte das auch alles furchtbar nach hinten losgehen. Aber irgendwie schafft es dieser Film, alles zu einem stimmigen Gesamtkunstwerk zusammenzuführen. Und vor diesem Hintergrund möchte ich auch nochmal auf diese kurzen animierten, also Zeichentricksequenzen eingehen. Ja. Immer wenn Red ohnmächtig wird oder irgendwie mal kurz das Bewusstsein verliert, dann sehen wir so eine Zeichentricksequenz, sehr surreal, sehr abgedreht, in so einem Fantasy-Stil von Mandy. Also die sieht mal aus fast wie eine Untote und greift so in ein, was ist das, einen toten Bären oder so rein? Ist das ein Bärenleichnam und holt dann so einen hellleuchtenden Diamanten oder einen Energiekern raus oder so. Es ist alles sehr abgedreht. Wahrscheinlich Symbolismus bis zum geht nicht mehr, für den ich einfach zu dumm bin. Aber mich hat es so krass an den Film Heavy Metal, den Zeichentrickfilm von 1981. Ja. Alter, und wirklich dafür liebe ich den Film so dermaßen. Und ich dachte wieder, holy shit, ich hab's vorhin schon mal gesagt und ich sag's gerne nochmal. Irgendwie, das kann heutzutage keiner mehr. Also ich hätte so Bock mal wieder auf so einen geilen, animierten, erwachsenen Film voller Sex und Gewalt und Rock'n'Roll und Heavy Metal. Es gab vor ein paar Jahren, gab es diesen Spine of Night. Hast du den zufällig gesehen?
Nee, sag mir auch gerade nichts, muss ich tatsächlich mal eben nachgucken.
Das ist so eine Fantasy-Geschichte, so ein Fantasy-Epos, auch wirklich wie so aus den Spät-70ern, Früh-80ern gemacht. Also so das Rotoskop-Verfahren, wo Leute wirklich gefilmt wurden und dann wurde es quasi per Hand überzeichnet. Also der sieht super geil aus, der ist auch nicht unbrutal, aber, und ja, ich merke jetzt schon, wie das klingen wird, wenn ich es gleich sage, aber mir fehlte auch einfach so der Sex. Das ist irgendwie, ja, so nur Brutalität in diesem Genre, in diesem Stil, das reicht mir dann nicht. Dann denke ich, ja, aber Mann, Alter, irgendwie, da war doch noch was anderes, was diese Filme so interessant gemacht hat. Das war halt Zeichentrickkunst für Erwachsene. Und da gehören, Entschuldigung, auch ab und zu mal ein paar Titten mit rein. Verdammt nochmal, kann man ruhig mal sagen. Titten. Und also ich mochte aber die Sequenzen in Mandy gern.
Das finde ich schön, so Tintin. Ich mochte aber Mandy ganz gerne. Tatsächlich lustigerweise,
ich habe natürlich der bewegte Mann nur zitiert, bitte nicht aus dem Kontext reißen, ja?
Mhm. Ja klar, könnt ihr gleich irgendwo auf eurem Beitrag posten, so. Wolfsbär will nur Tintin, ich schneide das auch gerne so.
Du hast jetzt einen neuen Klingelton.
Du hast dieses Yeah und ich habe Tintin.
Wenn wir zusammen sitzen und dann rufen wir uns die ganze Zeit gegenseitig an, wenn wir jeweils bei den Eltern sind oder bei den Eltern der Freundin oder so oder irgendwo.
Nächstes Mal bei unserem nächsten Audio-Commentary, was wir aufnehmen, hört man dann nur so ganze Zeit Tintin,
yeah.
Lustigerweise, okay. Ich hatte gerade ein kleines Déjà-vu, als ich gegoogelt habe, Spine of Night und die Bilder gesehen habe, weil ich glaube nämlich zu meinen, dass wir bei unserem allerersten Cast über Heavy Metal geredet haben, wegen Kindheitstrauma und sowas. Und ich bin der Meinung, da hast du mir den damals schon empfohlen oder zumindest darüber gesprochen, dass du den auch gesehen hast und dass er dich daran erinnert hat. Also ich glaube, es ist gerade wieder so ein kleiner Callback.
Ja, du hast absolut recht. Und überleg mal, wie lange das her ist. Das ist jetzt Folge, was weiß ich, 43, 44 oder so?
Alter.
Aber du hast ja ein gutes Gedächtnis, Kolja. Wenn du willst, kannst du dich ja doch an Sachen erinnern.
Ja, krass,
also,
ne?
Also auf jeden Fall, ich wollte einfach nur sagen, ich fand diese Sequenz super geil. Ja. Auch hier wieder würde man mir den Film einfach beschreiben, würde ich fragen, hey, okay, aber warum? Und braucht man die? Nein, braucht man nicht. Aber die sind einfach für die Stimmung, für die Atmosphäre. Da wird visualisiert, was vielleicht irgendwie so im Seelenleben von Nicolas Cage, von Red vor sich geht. Vielleicht ist es auch wirklich nur ein Wunschtraum, eine Wunschvorstellung. Aber das ist einfach eine Ästhetik, die vermisse ich so wahnsinnig. Ich fand, das sah geil aus, es war super gezeichnet und deswegen, ey, ohne Scheiß, sollte es mal irgendwie so ein Zeichentrick-Spin-Off oder ein Prequel oder ein Sequel oder irgendwas aus dem Mandy-Universum geben, Alter, ich wäre hardcore am Start. Ich würde es dermaßen feiern. Ich fände es super geil. Deswegen kann mein Plädoyer an dieser Stelle nur lauten, bring back die guten alten Horror- und Gewalt- und Sex-Zeichentrickfilme für Erwachsene wie eben Heavy Metal. Mehr wollte ich gar nicht sagen.
Ein großer Wunsch von mir ist einfach bring back 2D-Animation-Movies. Also jedes Mal, wenn ich so solche Szenen sehe, denke ich mir so, oh, ich vermisse irgendwie die Zeit, wo es noch so handanimierte 2D-Animationsfilme oder Serien gab. So, weil irgendwie, ich habe das Gefühl, so dieses ganze 3D- Disney-Pixar-Ding ist halt einfach irgendwie diese ganzen Filme einfach gekillt. So, die gibt's halt einfach gar nicht mehr. So, und immer wenn sowas so ein bisschen reingestreut wird, ich musste auch gerade dran denken an diese Special Edition oder diese Extra Director's Cut von Watchmen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das Ding heißt, aber da gibt's ja auch diese Animated-Sachen zwischendrin, die so ein bisschen comic-mäßig angehaucht sind.
Ja, ey, Alter, natürlich, du hast recht. Ja. Ja. Stimmt, auch daran haben die mich erinnert. Im Übrigen, weil jetzt gerade hier so Zack Snyder mit Rebel Moon wieder so ein bisschen die Runde macht, ne? Aber an dieser Stelle möchte sogar eine Lanze brechen für Watchmen von Zack Snyder. Ich weiß, man kann sich da auch herrlich drüber streiten, ob er die Comic-Vorlage wirklich gut eingefangen hat oder ob er sie völlig verhunzt hat. Ich finde aber sein Watchmen zusammen mit 300, das sind so zwei wirklich absolut geile Filme. Ich liebe sie beide. Und wenn ihr Watchmen guckt, dann wirklich ich glaube, er heißt Complete Cut oder er heißt nicht Director's Cut, aber es ist der Director's Cut, also werdet ihr sehr schnell finden. Der geht dann, glaube ich, über 4,5 Stunden oder irgendwie sowas. Aber da sind eben diese animierten Zeichentricksequenzen, die die Geschichte hier des Black Freighters, die diese Piratengeschichte, die in der Comicvorlage ja auch immer wieder die Geschichte durchbricht. In der Kinoversion des Films wurde sie dann rausgeschnitten und im Director's Cut ist sie dann wieder mit drin. Erzählt wird das Ganze von Jared Butler und seine tiefe Stimme passt da auch hervorragend zu. Also kann ich Leuten echt nur ans Herz legen, wenn ihr Watchmen mochtet, aber nur den Kinocut gesehen habt, dann guckt wirklich nochmal den kompletten Cut. Das ist quasi fast nochmal ein ganz neuer Film. Richtig geil. Und da gibt's eben auch diese Sequenz. Und du hast recht, ja, warum mir das nicht eingefallen ist, aber daran hat's mich auch erinnert, klar.
Ja, The Ultimate Cut heißt übrigens, habe ich gerade mal nachgeguckt.
Ultimate Cut, genau, ja. Richtig.
Ja, also Watchmen ist auch für mich einfach einer der All-Time-Favorites. Also so sehr ich auch irgendwie über Zack Snyder mal herziehe. Ich habe leider, in Anführungszeichen, habe ich Rebel Moon 2 noch nicht gesehen. Ich habe da schon Bock drauf, mir die Scheiße irgendwann nochmal zu geben. Aber also auf Watchmen und ja, auch 300 lasse ich echt nichts kommen. Aber gerade auf Watchmen, den liebe ich halt wirklich sehr, 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 sehr toll. Aber auf jeden Fall so in diesem Stil irgendwie. Ich kann keine Ahnung, aber würde man mir auch jetzt so ein Mandy oder so zumindest so in diesem Universum, was da gezeigt wurde, würde man mir so einen Langzeitfilm geben, so 90 Minuten in diesem Stil, so 2D animiert, würde ich auf jeden Fall sofort nehmen. Hätte ich richtig Bock drauf.
Voll. Yes, definitiv. Da wäre ich auch auf jeden Fall am Start. Wir haben jetzt sehr lange darüber gesprochen, was es für das Auge gibt. Und da bietet Mandy einiges. Und den anderen Punkt möchte ich aber jetzt auch nicht unerwähnt lassen. Der Soundtrack von Johan Johansson, der vor ein paar Jahren schon gestorben ist, leider, der viele tolle Soundtracks gemacht hat. Und ich finde, der Klangteppich, der unter Mandy liegt, ey, holy shit, das ist, ich glaube, einer meiner Lieblings-Soundtracks aus allen Filmen der letzten bestimmt 10 Jahre. Und das ist wieder so ein Fall, der funktioniert auch für sich, aber in Verbindung mit den Bildern bilden die so eine Einheit, die man eigentlich nicht trennen kann. Also Mandy im Bild kann ich mir überhaupt nicht ohne diesen Soundtrack vorstellen. Und der Soundtrack, also für mich macht ihn erst der das Drunterlegen unter diese Bilder im Film, macht ihn erst so richtig komplett. Das ist einfach, das geht irgendwie Hand in Hand. Also diese tiefen Gitarrentöne, dieses, wenn es so richtig dramatisch und krass wird. Und aber auch auf der anderen Seite diese ganz sanften und verträumten und vor allem melancholischen Töne. Ich weiß nicht, wie das Stück heißt. Heißt das, glaube ich, Longing oder so? Wo man zusammen mit Red an Mandy denkt und was er verloren hat. Alter, ohne Scheiß, ich sag's jetzt einfach, ich schäme mich nicht. Ich krieg nasse Augen, wenn ich das höre, weil das, also dieses, ja. Und dann, ich glaube, es heißt Longing. Und ich meine, wir alle kennen das, vielleicht kennen wir nicht so extreme emotionale Ausnahmesituationen wie dass jemand, den wir lieben, vor unseren Augen bei lebendigem Leibe verbrannt wird, aber wir kennen es alle, jemand zu verlieren und ihn nicht mehr zu haben und auf einmal ist er nicht mehr im Leben und man weiß gar nicht, wie man klarkommen soll und so. Und dieses Sehnen nach etwas, was man aber nie wieder haben wird, das bringt speziell dieses Stück, bringt das so geil rüber und deswegen liebe ich den Soundtrack so wahnsinnig. Du sagst jetzt noch viel klügere Sachen und ich gucke in der Zeit nach, wie dieses Stück heißt und dann sage ich es gleich.
Also ich weiß nicht, ob das explizit dieses Stück in der Szene spielt, von der ich gleich erzählen werde. Aber das, was du meinst mit dieser Emotionalität und irgendwie, dass die Trauer auch richtig krass geil rüberkommt im Zusammenhang mit dieser Musik, das hatte ich zum Beispiel mit einem härtesten bei dieser Szene, wo Red sich zurückerinnert, wie er Mandy zum ersten Mal getroffen hat, in dieser scheinbar ganz normalen, verrauchten Bar irgendwie, wo sie da lang tanzt und ihre Blicke treffen sich. Und
ach, am dazu, Ende, die Sequenz.
Genau, und dazu irgendwie Ende, diese Musik im Hintergrund. Weiß nicht warum, aber das hat einen irgendwie getroffen. Das war irgendwie auf eine makabere Weise sehr schön, so zum Ende hin.
Ich habe übrigens gerade nachgeguckt, es heißt nicht Long, es heißt Memories.
Memories.
Memories aus dem Soundtrack, ja. Ey, und diese Szene, schön, dass du sie nochmal ansprichst, weil ich weiß nicht ganz genau warum, aber ich finde die irgendwie einfach geil. Und doch, vielleicht weiß ich warum, weil die so simpel ist und so einfach. Und uns mal ganz kurz, bevor der Film sowieso aufhört, noch mal kurz auf den Boden der Tatsachen, auf die Erde zurückholt. Und ich finde, wir wissen in der Szene, wir verstehen alles, ohne dass uns irgendjemand mit nur einem Wort erklärt, was da passiert. Das war, da haben die sich kennengelernt. So habe ich das immer interpretiert. Die sind auf dem Rockkonzert, genau, auf irgendeiner Show oder so. Und da begegnet sie sich das erste Mal. Und ab da ist irgendwie alles klar. Keiner muss irgendwas sagen. Und ich fand das so schön, dass wir nachdem wir gesehen haben, wie diese beiden Figuren ihr Ende erleben gemeinsam, dass wir nochmal zeigen, wie ihr Anfang aussah. Und das ist ganz simpel, ganz einfach eine Situation, die wahrscheinlich auch die meisten kennen. Man ist irgendwo im Konzert oder auf einer Party oder so und dann sieht man jemanden und man denkt, oh, holy shit, hier passiert gerade irgendwas. Und ja, kann sein, dass der Track auch da eingespielt wird. Ich weiß nicht ganz genau, an welchen Momenten im Film, aber immer wenn er kommt, dann kriege ich eine Gänsehaut und das funktioniert einfach bei mir. Und ja, du hast recht, also es ist in einem anderen Kontext wäre es vielleicht schön zu sehen, wie die sich kennengelernt haben, aber nachdem wir wissen, was da mit Mandy passiert, wie ihr Ende aussieht, ist es natürlich eher, also nicht nur melancholisch, sondern eigentlich sogar tief traurig, ja.
Vor allem auch ein sehr schönes kleines Detail, das ist mir auch erst jetzt aufgefallen, wo ich die nochmal geguckt habe, aber er hat ja, als er diesen Breakdown hat, hat er dieses komische Tiger-Shirt an und dann zieht er sich ja um und trägt dieses recht basic aussehende weiß-schwarze Shirt, dieses Longsleeve-Shirt, wo er auch dann die Waffen holt und dann halt auf die Jagd zu den Black, wie heißt die nochmal, Black?
Black Skulls.
Black Skulls, genau, wo er sich da auf die Jagd begibt und dann wird er ja erstmal gefangen und dann zerreißt ja einer von diesen Black Skulls ihm das Shirt so an einer Stelle. Und der ist ja auch völlig,
ja, genau,
völlig drüber. Und irgendwie dieses so, you ripped my shirt! Und es ist eine Szene, die sehr lustig wirken kann, weil man einfach das so unter Cage-Humor halt sofort abtut. Und ich fand es auch wieder sehr funny in dem Moment. Aber was mir dann aufgefallen ist, exakt dieses Shirt trägt er in der Szene, wo er Manny das erste Mal sieht.
Ja.
Und das ist genau ein schönes, das kleines Detail, wo man sich denkt, oh, okay, I get it.
Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das den meisten Leuten oder zumindest einigen, zumindest beim ersten Gucken, gar nicht so richtig auffällt. Weißt du, und auch hier, da hätte die Figur von Red hätte sowas sagen können wie, ey, das hatte ich an, als ich das erste Mal Mandy getroffen habe, so bla bla bla, so ein Exposition-Dump. Aber nein, wir glauben einfach nur, das ist so ein skurriler Satz, so irgendwie so eine Schrulligkeit von ihm, ist das mein Lieblingsshirt, als wäre das jetzt gerade wichtig. Aber später sehen wir, dass es für ihn emotional tatsächlich wichtig ist. Und ich finde auch so, wenn man das Detail dann bemerkt, dann, ja, dann haut es auf jeden Fall echt nochmal rein. Also das löst auch bei mir irgendwas aus. Ja, und deswegen habe ich jetzt auch beim neuerlichen Gucken nochmal gemerkt, wie dann doch überraschend emotional und bei aller Trauer und auch bei den harten Szenen, die wir da sehen, aber wie viel Herz und Wärme Mandy hat. Also wenn es wirklich so ist, was der Regisseur gesagt hat, dass er die Trennung seiner Eltern verarbeitet hat, also dann ist das, glaube ich, eine sehr spezielle Herangehensweise an den Film. Dann liest man ihn vielleicht noch ein bisschen anders. Und einen anderen schönen Satz, den ich von dem Regisseur dazu gefunden habe, ist, sein erster Film Beyond the Black Rainbow war wie ein Einatmen und Mandy ist jetzt das Ausatmen. So, und deswegen hat er so viel Energie und deswegen auch so ein Drive und so ein Leben, weil er so, als würdest du einfach ausatmen, was lange in deiner Lunge war. Ja, und deswegen unterm Strich, Mandy ist so ein Film, ich bin jetzt schon sicher, ich werde den noch wirklich oft gucken. Also ich habe jetzt auch nicht jeden Abend Bock auf Mandy. Man muss schon in der richtigen Stimmung sein.
Ja.
Aber ich mag, was der emotional mit mir macht. Ich liebe die Ästhetik, die gesamte Bildsprache im Verbund mit dem Soundtrack. Der ist einfach so ein filmisches Gesamtkunstwerk, was für manche vielleicht ein bisschen zu drüber ist, ein bisschen zu abstrakt, ein bisschen zu verkünstelt, ein bisschen zu aufgedreht alles, was mit dem echten Leben dann am Ende deswegen auch nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun hat. Zumindest wirkt es nicht so. Aber bei mir wirkt es durchaus. Und deswegen, ja, ist Mandy seit Erscheinen so einer meiner ganz kleinen Herzensfilme.
Gehe ich komplett mit. Ich mag den Film super gerne. Ich werde ihn definitiv jetzt auch nochmal gucken. Und ich möchte mir auch demnächst nochmal Beyond the Black Rainbow nochmal anschauen, weil ich den nicht mehr so gut in Erinnerung habe. Also ich weiß, dass er gut ist, sondern ich habe ihn nicht mehr exakt so im Kopf, was alles passiert ist, das meine ich. Deswegen würde ich mir den ganz gerne auch nochmal gucken. Und ich bin riesig gespannt, was Cosmatos noch so macht. Also ich weiß nicht, ob das bei ihm so ein Ding ist, dass es einfach sehr, sehr lange dauert, bis er Filme macht, weil ja zwischen den beiden auch 8 Jahre vergangen sind und seitdem hat er jetzt bis auf diesen einen Kurzfilm auch nichts mehr gemacht. Ich meine, das sind jetzt auch mal eben schon wieder, was sind das, 6 Jahre? Krass, also ich weiß nicht, ob er einfach sehr lange braucht, aber ey, vielleicht wird es dann auch einfach
wie, aber gut Moment, seit der Episode von Cabinet of Curiosities, das ist doch nicht vor 6 Jahren gewesen.
Nein, ich meine Mandy. Also ich meine jetzt auf Filme.
Ach so, ja, okay. Gerichtet. Alter, ohne Scheiß, ich habe gerade, mir ist gerade der kalte Schweiß ausgebrochen. Ich dachte, okay, Alter, in was für einem Dämmerzustand taumel ich hier durch mein eigenes Leben?
Nein, ich meine, auf Filme gesehen.
Ja. Okay, oh nice, Alter, mein Herz, ey, ich dachte schon, holy shit. Nein, stimmt. Ey, ich bin auch mega gespannt und ganz im Ernst, also wenn der jedes Mal so ein Ding raushaut, dann soll er sich um Gottes Willen die Zeit nehmen. Also ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht bei seinem dritten Film ein bisschen was anders macht.
Das glaube ich auch.
Von der Story her natürlich sowieso, da wird nicht einfach nur das Sequel zu Mandy drehen, Mandy 2. Ich kann mir vorstellen, dass er stilistisch jetzt vielleicht auch ein paar neue Sachen ausprobiert. So wie Ari Aster so nach 2 Filmen, in denen religiöse Kulte und fiese Machenschaften und Pläne im Hintergrund eine große Rolle spielten, dass der dann sich zumindest in etwas andere Richtung bewegt hat mit Bo's Afraid. Und ich, also vielleicht brauchst du das als Regisseur. Vielleicht denkst du so nach 2 großen Filmen dieser Art so, hast du irgendwie Bock, mal was anderes zu machen.
Klar.
Und deswegen wäre ich da gar nicht überrascht, wenn er, also ich glaube, der wird schon weiter seinen Stil verfeinern. Aber ich kann mir vorstellen, dass sein dritter Film nicht so aussieht wie Mandy und Beyond the Black Rainbow.
Ich glaube auch, also jetzt mal abgesehen davon, dass du als Creator auch selbst, glaube ich, einfach mal Abwechslung brauchst. Ich glaube auch, dass die Zuschauer einfach irgendwann vielleicht auch nicht mehr so komplett mitziehen, wenn jeder Film in Anführungszeichen gleich aussieht, weißt du? Also die beiden Filme sind ja so extrem stilisiert und in der Form dann auch irgendwie schon ähnlich, so vom Look zumindest. Ich glaube, wenn du dann jetzt nochmal einen dritten Film machst, der wieder so mit so einem, wo man in Synth wieder in diesen Farben getunkt ist, dann denkst du dir wahrscheinlich so, ey, cool, geil, finde ich nach wie vor geil, aber ist jetzt, also ist vielleicht dann doch nur so One-Trick-Pony, weißt du?
Genau, dann denkt man sich, was hast du denn sonst noch?
Ja, genau, was hab ich jetzt, könntest du denn sonst noch so basteln? Und da bin ich sehr, sehr gespannt, in welche Richtung das weitergeht. Ich weiß auch gar nicht, ob überhaupt schon irgendwas bekannt ist, ob da irgendein Film gerade in Mache ist.
Ist es. Ich habe nämlich gerade jetzt nachgeguckt auf Wikipedia, natürlich, Wikipedia ist unser aller Freund. Sein nächster Film heißt Necrocosm. Es steht noch kein Datum.
Ach, TBA. Mit A24, kann also, ne? Auch wieder.
Ich glaube ja. Und er ist wieder auf dem Regiestuhl. Schreibt aber offenbar nicht das Drehbuch, sondern liefert nur in Anführungszeichen die Story an. Er ist hier unter Story ist er hier angegeben. Aber ansonsten steht hier nichts. Keine Ahnung. Ey, und ganz ehrlich, selbst wenn, ich würde eigentlich noch gar nichts wissen wollen. Das ist auch wieder so ein Ding, da gucke ich vielleicht einmal kurz in den Teaser rein, wenn er dann kommt. Und einfach nur, um zu wissen, okay, macht er was stilistisch anderes oder bedient er ein drittes Mal so sein Ding? Aber ansonsten, glaube ich, möchte ich da komplett blind reingehen. Ich möchte mich da, wie drücke ich es vornehm aus, ich möchte mich da Hirn ficken lassen. Und da warte einfach nur drauf, dass der mit irgendeinem geilen Scheiß um die Ecke kommt.
Geiler Scheiß. Ja. Ja. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt schön Ohr ficken lassen von diesem Podcast. Und hattet Spaß mit unserem kleinen Talk über Mandy. Ihr seid jetzt zufrieden, dass wir das wirklich kleine Meisterwerk meiner Meinung nach endlich abgehakt haben, weil viele von euch wollten das ja echt mal hören. Und ich bin auch vor allem gespannt so, weil ich glaube, es ist ein Film, der hat auf jeden Fall ein Kult-Following bekommen jetzt nach der Zeit, aber den haben auch wirklich nicht alle gesehen. Und wie ich halt auch schon vorhin gesagt habe, ich glaube, der wird auch nicht unbedingt jedem zusagen. Das ist schon etwas in der spezielleren Schiene der Film. Deswegen würde mich sehr, sehr interessieren, wie der denn so bei euch angekommen ist. Seid ihr Fan von dem Ding? Habt ihr den zum ersten Mal gesehen? Wollt ihr den noch sehen? Also das könnt ihr gerne mal, wie üblich, auch bei Instagram, bei Spotify Q&A, wo auch immer, uns gerne schreiben. Oder, bam, was eine Überleitung, in unserem neuen Discord.
Geil! Du bist doch ein Fuchs, Cole. Ja. Du solltest einen Podcast moderieren, so gut wie du das machst. Ja, voll geil, genau. Ballert's doch in Discord rein, unterhaltet euch ein bisschen und vielleicht gucken Cole und ich da auch ab und zu mal rein und geben unser uninteressantes Geschwafel dazu ab. Also ohne Scheiß, ich hab da richtig Bock drauf. Ich glaube, das wird sehr, 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 sehr nett. Ich sehe mich da wirklich schon an manchen Abenden vorm PC hängen, wenn ich eigentlich was anderes machen sollte. Und dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch eine ganz kleine Anmerkung zu machen. Ich wollte es nicht vergessen, aber es ist mir doch wichtig, das nochmal zu erwähnen. Keine Angst, jetzt kommt nichts Krasses, aber nur nochmal zum Film oder speziell zu Nicolas Cage. Wir haben es ja ganz am Anfang gesagt, ne? Der hat irgendwie, also er ist jetzt dabei und auch auf dem besten Wege, würde ich sagen, so ein bisschen diesen Ruf wieder abzuschütteln, aber er hat ja mal so ein bisschen den Ruf von so einem Schauspiel-Pausenclown, so ein Meme-Schauspieler, den man nicht wirklich ernst nimmt und dreht viel Schrott und keiner weiß, was er da macht, aber Nicolas Cage brüllt einfach nur rum und alle finden es lustig. Und da kann ich euch ein YouTube-Video ans Herz legen. Das heißt, In Defense of Nicolas Cage.
Ja.
Der YouTube-Kanal heißt In Praise of Shadows. Achtung, das geht 3 Stunden. Das ist quasi echt eine Mini-Doku über Nicolas Cage. 3 Stunden. Aber ich habe sie mal gesehen. Und ganz im Ernst, ich habe seitdem eine völlig neue Wertschätzung und auch ganz neuen Blick auf Nicolas Cage und vor allem, wie er immer so seine Rollen ausgelegt hat. Also warum er manchmal so seltsam gespielt hat, was der Sinn dahinter war, was er sich dabei gedacht hat, kann ich jedem wirklich nur ans Herz legen. Und das zeigt auch wieder, dass Nicolas Cage nicht einfach nur so eine durchgeknallte Witzfigur ist, sondern wirklich ein extrem reflektierter und nachdenklicher Mensch, der sich sehr viele Gedanken über wirklich jede Rolle und jeden Film, in dem er aufgetaucht ist, gemacht hat. Er hat vielleicht nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen, aber er hat sich jedes Mal zumindest was dabei gedacht. Also wenn ihr noch denkt, Nicolas Cage irgendwie ist ja eigentlich wirklich mehr so eine Lachnummer, so ein Witz, In Defense of Nicolas Cage, In Praise of Shadows auf YouTube, geht 3 Stunden, aber solltet ihr wirklich mal gucken, macht richtig Spaß, richtig gut gemachtes Video, super recherchiert, sehr viele Ausschnitte, O-Töne und vielleicht kann das ja den einen oder anderen dann auch zu Mandy bringen, wenn ihr keinen Bock auf diesen Film haben solltet, weil ihr vielleicht einfach keinen Bock auf Nicolas Cage habt, weil er euch ein bisschen zu drüber ist. Ja, dann könnte es ja sein, dass ihr durch dieses YouTube-Video dann einen Zugang zu dem feinen Film Mandy findet. Ja, und damit wäre ich dann auch durch für heute. Kolja, mein Lieber, du bist auch durch. Ich höre es an deiner Stimme.
Ich bin immer durch. Oh mein Gott, meine Stimme verkackt jetzt wirklich im Moment. Das war gutes Timing. Wow.
Ich kenne dich doch.
Krass, ja.
Kolja, ich weiß doch, länger als 1,5 Stunden hältst du nicht durch.
Anyway.
Genau, wenn ich das von dir höre, dann weiß ich, okay, er ist fertig für heute. Da kommt nichts mehr, im wahrsten Sinne.
So.
Entschuldigung, da spricht doch schon wieder der Wein aus mir. Ja, Leute, also ich fand's total cool. Ich bin sehr happy, dass wir jetzt endlich mal Mandy besprochen haben. Ja. Ich find's cool, dass wir mal wieder einen also richtig schönen, guten Film besprochen haben, auf den sich die allermeisten einigen können. Was machen wir beim nächsten Mal? Wissen wir das schon? Nein, oder?
Bis jetzt noch nicht, obwohl, doch. Doch, tatsächlich. Ich überlege gerade mal so ganz grob. Ich glaube, dass wir nächstes Mal was richtig, richtig Großes haben können. Also vielleicht nicht unbedingt der nächste Cast hiernach, aber vielleicht der übernächste. Also haltet eure Ohren offen, denn ja, nächsten oder übernächsten Cast könnte vielleicht was Großes in Überlänge kommen. Mit einem Gast.
Au, au, au. Ach ja, stimmt. Ah, richtig. Mhm. Stimmt. Wir sind da was am Plan dran.
Ja,
ja, das wird, glaube ich, das wird ganz lustig. Ihr kriegt es aber mit, wenn ihr uns auf Social Media folgt, auf Threads, auf X und auf Instagram, der Horror-Podcast. Und jetzt eben auch ab sofort ganz neu auf Discord. Da werden wir natürlich auch immer Sachen posten, ne, wenn irgendwas feststeht, irgendwelche Themenankündigungen oder sowas, irgendwas Wichtiges, kriegt ihr dann da auch mit. So, cool. Ich verabschiede mich hiermit, mache jetzt das Mikro aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat euch der ganze Bums hier gefallen, dann lasst es uns wissen, gebt uns ein Rating oder lasst uns einen netten Kommentar da. Freuen wir uns immer. Und ansonsten, wie immer, kann ich nur sagen, cool, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank. Macht immer großen Spaß, das für euch zu machen. Und dann labern wir in 2 Wochen wieder über irgendwas. Kriegt ihr dann schon mit. Kolja, und jetzt kannst du die Leute rausschmeißen.
Ich lasse mir jetzt von einem Cheddar Goblin in den Mund kotzen.
Meine Idee ist es immer, über die Grenzen eines Genres hinauszugehen, aber nicht es zu zerstören. Quentin Tarantino.